Mahlzeit.
Mahlzeit. Ich habe heute so viel gegessen, dass ich ganz müde bin. Ich habe eine kurze Unterbrechung meiner strengen Diät vorgenommen.
Du, ganz kurze Unterbrechung, nur ganz kurz.
Es begann,
das ganze okay, Eimerchen leer Tagen. Getrunken.
Bitte?
Das ganze Eimerchen leer getrunken.
Oder? Das Eimerchen? Welches Eimerchen?
Weiß nicht, was du so isst oder trinkst.
Nein, nein. Wir haben ja vor zwei Tagen haben wir geschlemmt. Mhm. Wir haben eine Videoschlemmkonferenz gemacht.
Ja.
Und aßen gemeinsam an verschiedenen Orten, wegen Sicherheit und so, Schweinesoße, also Nudeln mit Schweinesoße.
Wildschweinesoße.
Wildschweinesoße. Und seitdem, muss ich sagen, hat eigentlich die Diät, die ich einst sehr streng anlegte, eine gewisse Ausleierung erfahren.
Aber das ist ja meistens so, wenn man so einen kleinen Fuß raussetzt und sagt so, ja, ich esse aber nur ein Gummibärchen, dann zack, ist die Tüte leer.
Oh, dabei fällt mir ein, ja, ich habe gestern ist auch eine Tüte Milchbären zu Tode gekommen, weil ich war gestern ganz allein in der Redaktion, also fast allein in der Redaktion, und ich war der einzige Redakteur jedenfalls vor Ort. Und ich saß so da und hatte nichts zu tun. Ich hatte auch keinen Ansprechpartner. Das heißt, ich habe einfach, die einzigen, die mir zugehört haben, waren die Gummibärchen. Und ich habe sie dann aus Dankbarkeit immer aufgegessen. Immer wenn eins zugehört hat, ey, Gummibärchen, was eigentlich, was für ein Scheißtag heute ist. Und dann, ja, ich verstehe schon, Philipp. Und dann habe ich es gegessen aus Dankbarkeit.
Und dann hat es zu dir gesagt, iss mich.
Ja. Wenn du ein bisschen Unterhaltung, wenn du entertained werden willst, Philipp, dann iss mich. Okay. Und dann war die Tüte relativ schnell fast leer und ich habe dann noch so aus Anstand so 5 noch drin gelassen und in die Schublade gelegt. Und ja, also die Aids hat wirklich eine gewisse Herabstufung erfahren, aber wird wieder hart aufgenommen. Also ab morgen.
Bestimmt.
Doch, wirklich.
Ja.
Ich habe jetzt auch alles aufgegessen, was noch so irgendwie schlimm werden konnte. Und ich musste vorhin zum Beispiel, das kennt man, ich bin ein großer Fan von diesen vegetarischen Brotaufstrichen, ja, die in so einem kleinen Gläschen kommen.
Ja, ich auch. Das kommt bei mir im Erdnussbutter und kommt im großen Gläschen, aber ja.
Ich habe dann mehr so ein Gemüseding, so ein komisches Tomaten-irgendwas, Toskana.
Also Nüsse sind doch wohl Gemüse.
Nüsse sind Nüsse Gemüse?
Also vegan sind sie sicher und ja. Obst sind sie auch nicht, also sind sie Gemüse.
Ja, das stimmt. Aber das ist so ein komisches Gemüse, ist das, was so fault. Und Nüsse faulen ja nicht. Die werden nicht matschig. Deswegen habe ich dir erzählt, Gemüse ist alles, was matschig werden kann, wenn man es zu lange nicht kocht oder nicht beachtet. Egal. Ich habe, jedenfalls musste ich diese Dinger, diese Gläschen, die sind ja ganz klein eigentlich, aber die schimmeln ja dermaßen schnell. Die fangen ja sofort an zu schimmeln. 3 Tage im Kühlschrank, also geöffnet im Kühlschrank, kaputt.
Deswegen empfehle ich ja auch solche Brotaufstriche und solche Sachen zu kaufen, die einfach hauptsächlich aus Konservierungsmittel bestehen. Die werden nicht schlecht. Die kann man auch mal 1-2 Jahre stehen lassen. Die laufen auch nicht ab. Und da hast du diese Probleme nicht wie mit diesem frischen Zeug.
Du bist der Pfiffikus, ich nicht. Ich bin der versucht, sich halbwegs gesund zu ernähren. Und was aber immer der Fall ist, du hast halt, wenn du es 5 Tage lang im Kühlschrank offen hast, machst du den Deckel auf. Und dann kommt dir halt also wirklich eine weiße Pelzschicht entgegen. Und das ist so eklig. Und deswegen habe ich heute, weil Tag 3 bereits abgelaufen ist bei diesem Ding, habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt das Zeug leer essen. Ich habe also ganz viele Brote mit diesem Zeug drauf gegessen, nur damit dieses Zeug wegkommt. Und jetzt ist mir ein bisschen übel. Aber nur ein bisschen.
Naja, zum Beispiel die belgischen Kartoffelbauern haben aufgerufen, was dagegen zu tun, dass die Kartoffeln schlecht werden. Weil die haben jetzt ganz viele Kartoffeln gemacht. Also beziehungsweise die, sagt man, dass der Bauer die gemacht hat? Nein, die machen sich selber.
Die machen sich, naja, auf Anregung des Bauern, des Landwirts, machen sich die Kartoffeln selber und dann kommt der Landwirt wieder, Bauer, und holt die wieder raus aus dem Boden.
Auf jeden Fall, die belgischen Kartoffelbauern haben gesagt, es ist belgische Nationalpflicht für jeden Belgier, jetzt jede Woche 2-mal Pommes zu fressen, sonst wären die Kartoffeln schlecht.
Ja.
Und jetzt habe ich zwar keine belgischen Pommes irgendwie zu hier besorgen können und wahrscheinlich waren das auch keine glücklichen belgischen Kartoffeln. Aber ich habe im Supermarkt hier kann man so eine Abholung bestellen. Also man kann im Online-Shop irgendwie so Sachen zusammensuchen, die man gerne haben möchte. Und der eine Supermarkt hier, der hat so eine Art Packstation vor der Tür. wo man seine Tüten reingestellt bekommt normalerweise und die dann zu jeder Tageszeit dann an dem Tag rausholen kann. Und dann ist das auch kontaktlos und du musst da nicht in den Laden rein und das ist eigentlich sehr angenehm. Aber irgendwie, die waren jetzt immer so wochenlang im Voraus ausgebucht, weil die haben halt nur diese, was weiß ich, 50 Fächer.
Und 50? Und die sind ausgebucht?
Ja,
die sind. Wird das so gut angenommen?
Komplett ausgebucht, weil niemand in diesen Laden rein will, was ich sehr verstehen kann. Und da, ich glaube, sie haben es so ein bisschen umarrangiert, dass sie solche 2-Stunden-Fenster jeweils aufmachen. Also kannst du da so einen Abholtermin jetzt während der Ladenöffnungszeit zwischen zum Beispiel 18 und 20 Uhr dir aussuchen. Und dann musst du, ich glaube, wenn es eine Kleinigkeit ist, wenn das da so in so ein Fach reinpasst und sie zufällig ein Fach frei haben, dann geht es in das Fach. Aber ansonsten rufen sie dich an und sagen, nee, das ist zu viel, das ist zu groß, das passt nicht ins Fach, das ist tiefgekühlt, was auch immer. Du gehst bitte an die Kasse, von hinten an die Kasse und sagst bitte hier mein Name und dann kommt jemand aus dem Lager und bringt dir deine Bestellung auf so einem kleinen Rollwägelchen. also wie ein Einkaufswagen, nur so mehrstufig, also mehrere Etagen.
Ja.
Und dann zahlst du bei dem an der Kasse, geht auch mit einem Smartphone kontaktlos und dann watschelst du mit deinem Wagen nach draußen und packst es in deinen Kofferraum und fährst wieder weg. Und das gibt's anderswo auch noch so, dass du gar nicht mehr in den Laden rein musst, sondern dass die das auf den Parkplatz rausbringen, was noch cooler wäre. Aber das fehlt hier noch. Aber das ist so schon, zumindest schon mal ganz, ganz angenehm. Und da hatte ich mir ein winziges, kleines, süßes Beutelchen mit Pommes bestellt. Tiefgekühlt.
20 Gramm.
Nee, so normal. Ich weiß nicht, wie 500 Gramm, wie viel ist das?
Keine Ahnung.
Und manchmal ersetzen die ja Artikel, wenn irgendwas nicht auf Lager ist. Und hoffentlich meistens nicht zu deinem Nachteil. Also manchmal ersetzen sie es durch Sachen, die super ähnlich sind. Zum Beispiel hatte ich frischen Knoblauch bestellt und ich habe normalen getrockneten Knoblauch bekommen. Ist auch okay. Ein paar Sachen waren einfach nicht da. Ich hatte, ich glaube, Schokolade, da waren irgendwie nur noch 5 Tafeln von der Sorte da und dann habe ich halt nur 5 bekommen, ist auch okay. Und dann steht halt auf der Rechnung so, das gab's nicht mehr, das ist aus, das haben wir ausgetauscht und so weiter. Und von den tiefgekühlten Pommes haben sie halt nicht die süße kleine normale Packung reingetan, sondern so ein 2-Kilo-Beutel zum gleichen Preis.
Willkommen daheim.
Und das hatte ich in meinem Gefrierschrank-Budget gar nicht eingeplant. Also musste ich einfach sehr schnell sehr viele Pommes wegessen.
Ach du armes Würstchen.
Damit wieder Platz ist.
Mhm.
Ja.
Das ist sehr aufopferungsvoll von dir. Und das spricht sehr für dich natürlich. Also das in diesem Zustand möchte man auch immer kommen. Ich muss das auch mal ausprobieren, glaube ich. Mhm. Vielleicht hat das ja auch mein Supermarkt so ein Angebot. Wobei der so nah ist, dass eigentlich Quatsch ist.
Naja, du sparst dir halt das Gelaufe durch die Gänge und verbringst einfach weniger Zeit in dem Laden. Aber man muss auch sagen, die Kundschaft hat das hier zumindest, als ich da diese 5 Minuten drin gestanden bin, komplett verstanden mit den Masken. Alle mit Masken.
Mhm.
Die Mitarbeiter, die hatten auch Masken auf, beziehungsweise eine Mitarbeiterin hatte noch zusätzlich so ein Gesichtsschild, so eine Plastikfolie vor der Nase. Und
das war Cher, ja. Das gehört so. Das ist sie einfach.
Und die Kassen haben natürlich auch so ein großes Plexiglas-Schild mit Spuckschutz und so eine kleine Öffnung auf der Höhe vom Kreditkartengerät. Und das ist schon ganz, ganz nett eigentlich. Das kostet pro Bestellung 2 Euro Aufpreis, was völlig in Ordnung ist.
Ja, absolut lächerlich fast.
Und jetzt haben aber auch viele Hörer geschrieben, das gibt's hier und da im Ausland schon länger. Also auch vor Corona gab's das schon, dass du eben mit einer Nummer irgendwie auf einen Parkplatz fährst und dann rufst du dort an oder klickst in deiner App und dann kommt jemand gelaufen und schmeißt dir das einfach direkt in den Kofferraum. Du musst gar nicht mehr aussteigen. Gibt's auch. Mhm.
Und nimmt dann aber deine einzelnen Sachen aus dem Kofferraum mit. So, mach den Kofferraum bitte auf.
Ein Wagenheber.
Harr, harr. Und dann Ersatzreifen weg, Wagenheber weg, der süße Hund weg. So, wo ist eigentlich Hasso geblieben? Ich höre gar kein Bellen mehr aus dem Kofferraum.
Das gibt's auch bei IKEA in vereinzelten Filialen. Mir ist nicht ganz klar, in welchen. Also die in München haben das zum Beispiel nicht. Aber es gibt bei IKEA sowieso einen Service, der heißt Click and Collect. Der, du klickst und sie collecten.
Was collecten sie denn genau?
Sie collecten die Ware aus den Regalen in dem Laden und fahren sie dir vor die Tür.
Delivern also auch?
Sie delivern nur bis auf den Parkplatz.
Ja, immerhin. Da bist du dann hoffentlich du.
Das Lustige ist, dass sie da fast den gleichen Preis nehmen wie für die Lieferung nach Hause. Das ist spannend. Und ich glaube, Lieferung für kleinere Sachen kriegst du so für 30 oder so. Und die Click and Collect geht, glaube ich, bei 15 los oder so. Und auch nach Umsatz, je mehr du holst, desto teurer wird es dann. Mhm. Und jetzt ist es natürlich so, dass der IKEA an sich jetzt erstmal geschlossen ist. Aber du kannst da in manchen Filialen trotzdem klicken und collecten. Ja. Und die wollen dich auch gar nicht sehen. Die wollen, dass du möglichst wegbleibst, was auch sehr gut ist. Und die haben dann, ich habe ein Foto gesehen nur, die haben so ein, im Parkhaus haben sie solche Boxen aus Paletten gebaut, also solche kleinen Häuschen, mhm. Garagenabteile quasi. Da fährst du mit deinem Auto rein, lässt links und rechts Holzpaletten, damit du da nicht rausrennst und nicht wegkommst. Wir haben ihn!
Und dann verprügeln sie dich durch die Scheibe.
Und dann hängt da ein Zettel, jetzt du bist in Parkbucht 8 und jetzt rufst du folgende Telefonnummer an und sagst Bescheid, dass du da bist, sagst uns deine Bestellnummer und dann bringt jemand den Einkaufswagen, stellt den hinter deinem Auto ab, geht wieder und dann darfst du aussteigen und das einladen. Auch cool. Hat der Basti gemacht, wollte in Augsburg sowas abholen, haben sie gesagt, doch nicht, wir liefern das jetzt einfach. Und dann ist ein Taxi gekommen und hat ihm seinen Schrank gebracht, Matratze gebracht.
Aha, naja, gut. Geht das auch. Ist schon das Faszinosum Heimlieferdienst. Ich finde das spannend eigentlich. Ich bin ja kein großer Besteller so, aber ich habe jetzt gerade bestellen müssen ein paar Sachen, die aus Aktualitätsgründen geliefert wurden. Star Wars. Mhm. Und Dinge. Andere Dinge, die jetzt geliefert wurden. Und ja, über Star Wars können wir da gleich noch ein bisschen reden. Aber nur ganz wenig, wegen natürlich, dann kommen wieder die, hey, Spoiler.
Wir machen den Mandalorian am Ende. Wir sprechen am Ende über die ersten zwei Folgen von Mandalorian, sagen aber vorher nochmal hier Spoiler und dann kann man da
Nee, auch Dings. Wenn man ja, möchte. Auch der Star Wars Dings ist erschienen.
Star Wars Dings?
Star Wars Dings of Skywalker ist erschienen.
Der Nummer 9.
Nummer 9 ist erschienen.
Ja, aber den über den reden wir bestellt. Nicht mehr.
Also, nö, aber ist erschienen.
Ja, nee. Der ist erschienen und ich habe auch nochmal, reden wir nachher drüber, über die Mandalorian und wie der da reinpasst und ja, genau.
Ja, so sieht's aus. Mhm. Und sonst, das Schlimme ist, man erlebt ja so wenig. Es gibt ja fast nichts mehr zu erzählen, weil man nichts mehr erlebt. Ich bin letztens, das Einzige, was ich aus meinem ÖPNV-Leben erzählen kann, dass die Leute sich ziemlich gut dran halten eigentlich insgesamt. Also gut, jetzt steht doch unter Androhung einer Geldbuße, eines Geldbußgeldes. Ist ein Bußgeld, ja. Oder eine Strafe. Ein Bußgeld, bestimmt.
Was ist der Unterschied?
Oder ist eine Strafe? Keine Ahnung. Das eine ist, glaube ich, schlimmer als das andere.
Ist das nicht beides das Gleiche? Und du hast Mist gebaut und du musst dann zahlen? Ist doch egal, wie das genannt wird.
Nein, ich glaube, da gibt es Unterschiede. Aber frag mich jetzt nicht, wo die genau liegen. Ob das überhaupt die beiden richtigen Begriffe sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es eine, wie viel, 150 ja. Euro Strafe, wenn du ohne Maske im ÖPNV unterwegs bist. Und die meisten Leute halten sich tatsächlich dran, aber es gibt so ein paar Typen, die das, glaube ich, als total rebellisch ansehen, wenn sie da ohne Maske rumlaufen. Hey, ihr, eure Regeln gelten für mich doch nicht. Und so einer hat sich genau letztens vor mich gesetzt. Ich saß in so einem, man hat ja jetzt immer so einen Dreier- oder Viererabteil für sich, so eine Dreier- oder Vierer-Sitzgruppe. Und alle Leute saßen nur einzeln in ihren Sitzen, wo sie hingehören. Und dann kam ein Typ ohne Maske rein und hat sich direkt so vor mich hingesetzt. Und ich bin, das weiß man inzwischen, wenn man hier ein regelmäßiger Hörer ist, ich kenne die Stufe nicht. Entschuldigen Sie, Sie haben es vielleicht schon mitbekommen, Menschen reden gerade von diesem Corona-Ding. Das betrifft auch Sie. Bitteschön, setzen Sie doch eine Maske auf und verschwinden Sie aus meiner Sitzgruppe hier. Nein, ich bin da sofort auf 180, ich möchte ihn sofort töten. Ich möchte ihn mit dem Kopf abbeißen und an die Wand spucken.
Ist aus Infektionssicht schwierig.
Ja, bestimmt. Ich war bis dahin gesund, dann habe ich mich bei den Typen beim Abbeißen des Kopfes angesteckt. Nee, jedenfalls kann ich da nicht sagen, entschuldigen Sie, die wissen schon, Corona und so, sondern ich habe den angeguckt, habe eine obszöne Geste gemacht und habe mich dann an die Tür gestellt, weil ich dachte, ich muss ihn leider sonst töten. Und während ich da stand und kochte und so unendlich wütend war, hat dann eine Frau vom Nachbarsitz gesagt, entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht eine Maske dabei? Ich fühle mich dann einfach besser, wenn Sie eine aufhaben. Oh ja, Entschuldigung, ja klar. Und ja, er hat Glück gehabt, dass eine Frau, vermutlich eine total pädagogisch versierte Dame, so mit sanfter Stimme auf ihn einging. Denn ich war kurz davor, ihn noch durch diese Glasscheibe zu töten. Also wirklich, ich war bereit, einfach diesen kleinen Mord zu begehen und zu sagen, das war es wert.
Du wärst ein guter Polizist geworden.
Ich wäre, warum? Polizisten morden nicht viel.
Na, ja, aber vielleicht du schon, weil du hättest deine Waffe dabei und wärst immer gleich auf 180 und dann macht jemand irgendwie was total Nichtiges, weil er schmeißt sein Kaugummipapierchen neben die Mülltonne.
Ja, ja.
Und du schießt ihn einfach über den Haufen.
Ja, da noch nicht, aber das wünsche ich mir oft. Also im Film, ich wäre ein guter Splatterfilm-Polizist. Das ist absolut. Okay, du glaubst, die Regeln der Gesellschaft gelten für dich nicht. Pass mal auf. Da wäre ich super.
Judge Seidel, räumt auf.
Darin wäre ich total super. Leute, die so sagen, ey, mir doch egal, was ihr für Regeln aufgestellt habt, Gesellschaft, da bin ich sofort, da wäre ich ein super Cop. Ich gehe dann so rein, guck, wer hat keine Maske auf und grinst frech, den Kopf wegschießen. Jetzt brauchst du auch keine Maske mehr. Sei dankbar, Kleiner. Sei sehr dankbar.
Maskenpflicht ist aufgehoben.
Für dich ist die Maskenpflicht aufgehoben. Und dann sitzt noch so ein rauchender Hals, so ein rauchender Torso und der Kopf rollt so weg und dann,
ja. Auch mit so einem super Comedic-Timing, dass halt du schießt ihm den Kopf runter, Blut spritzt raus, du kannst deine Punchline irgendwie sagen, Maskenpflicht ist aufgehoben und dann kippt der Body um.
Ja, genau. Und dann mache ich lässig die Tür auf und gehe raus. Wo sind die Kinder von Frau Modern und Frau Talking? Das ist der gute alte Otto. Was war das nochmal? Amboss der Rabiator. Bei eurem Otto-Film, weißt du? Mhm. Ja.
Auf die Knie. Ja.
Amboss, Amboss.
Auf deine, nicht auf meine.
Ja. Oh ja, das wäre ja nicht cool, wenn ich so ein S-Bahn-Kopf wäre. Ich glaube, das machen wir eine Serie, so ein für Netflix, weißt du? So. Seidel, der S-Bahn-Cop. Nee, Fipsi, S-Bahn-Cop. Und dann räume ich so auf. Weißt du, dann sind so, ich meine, sagen wir so, ist wie viel, 1% der Leute haben keine Maske auf? 1% schätze ich. Die meisten haben es echt drauf. Also auf dem Mund, also die haben es drauf. Und so 1% der Leute, glaube ich, machen es einfach nicht. Und zwar nicht, weil sie das nicht mitbekommen haben, sondern weil sie einfach sagen, ey, ich bin ein Arschloch, warum soll ich das nicht? Natürlich mache ich keine Maske auf. Ich bin einfach ein Arschloch. Dann gehe ich so durch und die Leute denken, oh, hoffentlich kommt keine Fahrkartenkontrolle und dann komme ich, aber ich habe keine Fahrkarte. Du hast auch keine Maske und du hast keinen Kopf. Kein Problem, du brauchst keine Fahrkarte mehr. Würden Sie bitte dieses Stück Dreck von meinem Rasen schaffen? Wo war das nochmal? Lethal Weapon. Schaff das Stück Scheiße von meinem Rasen. Ja. Hat er Scheiße gesagt? Ich glaube gar nicht mal. Dreck. Ich bin nicht mehr sicher. Sollte man das Wort auch nicht sagen.
Das weiß ich nicht. Lethal Weapon habe ich immer nur in der FSK 16-Version geguckt damals und da waren die ganzen lustigen Sachen weggeschnitten.
Bei 16 sind die weggeschnitten?
Ja.
Und bei 12 sind sie dann drin?
Nein, bei 18 sind sie drin. Das war immer so ein Lethal Weapon war immer so der Benchmark-Film, welches Sortiment du in einem DVD-Laden vor dir hast.
Ah.
Weil da gibt es diese FSK 18-Version, wo einfach irgendwie, weiß nicht, irgendeine Kleinigkeit drin ist. Und das war immer sehr albern mit diesen.
Wo der Pfannkuchen anbrennt. Einmal gelingt der Pfannkuchen und dann die FSK 18, da wird verbrennt der fies in der Pfanne. Mhm. Ich weiß gar nicht, was ich habe, bin ich gespannt. Ich habe so eine Box.
Ja, zum Beispiel, was war das denn? Naja, also zum Beispiel von Robocop, was auch ein sehr, sehr schöner Film ist, da gibt es diverse Versionen, die so schrittweise immer lustiger werden. Ja? Und inzwischen sind, soweit ich das gesehen habe, auf den Streamingdiensten und so, da haben sie jetzt einfach dieses ganze Rumgeschneide so ein bisschen aufgegeben, größtenteils, glaube ich. Und da sind halt wirklich die lustigen Szenen drin, wo der Ed 209 nur wirklich Spaß hat. Und das ist schon sehr, sehr hübsch immer.
Ja. Mhm. Das ist schön. Ja, denke jetzt gerade dran, mir fällt es gerade ein, bei dem Lethal Weapon, dieser erste Teil, da ist ja, was glaube ich in den 80ern wirklich so für allgemeines Hui, das sind die Filme, vor denen die Eltern gewarnt haben. Da ist doch diese eine erste Tote, die da auftaucht. Hat doch so Pornofilme gedreht, was damals als Porno, als pornografisch galt, was aber nur so eine nackt duschende Frau mit diversen anderen nackt duschende Menschen war. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Ist das Lethal Weapon, wo eine leicht bekleidete Dame vom Fenster stürzt,
ja, genau,
oder so? Das ist die, nicht?
Ja, die aufs Outdoor-Dach krallt, ja. Knallt. Und die hat so halt so Sexfilmchen gemacht halt. Und das war aber damals, glaube ich, in den 80ern, Mitte der 80er, 85 war es, glaube ich, auch so. Es war echt viel Mitte der 80er, waren echt viele Filme, die mich ausgeprägt haben. Also mich jedenfalls. Da warst du ja noch, hast du solche Filme noch gar nicht gucken dürfen. Und Und das war jedenfalls spannend. Und heute würde man das nicht mal mehr beachten, dass da eine, man sieht halt so ganz kurze, also jedenfalls in meiner Box ist das so ein ganz kurzer Ausschnitt, wo ein Mädchen so nackt unter der Dusche steht und man sieht halt ein paar Brüste.
Oh, du müsstest mal die FSK 18 Version sehen, Junge.
Ja, da ist der Kopf komplett weggeschnitten einfach. Das ist völlig egal. Ne, ich weiß nicht. Ich muss mal gucken, was ich da habe. Ich glaube, ich habe verschiedene Freigaben bei den verschiedenen Teilen. Obwohl es eine Box ist. Frechheit.
Ich habe das vergessen. Da gibt es auch Webseiten, die sich damit befassen und dann so Schnittberichte hieß das damals, gibt es glaube ich immer noch, wo sie so vergleichen, was in welcher Version weggeschnitten ist. Und hatte ich auch schon mal gesagt, die britische Zensurbehörde, die hat größte Probleme mit Kopfstößen, weil die Begründung scheint zu sein, das ist ja eine Kampftechnik, so ein Kopfstoß, was auch der betrunkene Brite in einem Pub durchführen könnte. Weißt du, so Schießen und sowas, Waffen haben sie ja nicht, also sehr selten im UK, aber so ein Kopfstoß hat ja jeder dabei. Den kann man leicht mal austeilen, wenn sich jemand blöd anstellt.
Ja, gut, und schlecht, und dann wird sowas rausgeschnitten.
Das wird dann rausgeschnitten. Und ansonsten im UK, da gibt es auch noch Geschichten, zum Beispiel wegen dem, oder war das wegen der US-Freigabe von den Kubrick-Filmen und dem Shining und sowas. Da gibt es lustige alte Briefe, da gibt es einen Blog, das heißt Letters of Note. Und die sammeln so alte, bedeutende Briefe von A nach B und so. Und da stehen, ich habe neulich einen gesehen, das war glaube ich so ein Monty Python Brief zwischen der Zensurbehörde hin und her, ob man denn beim Leben des Brian nicht doch vielleicht so ein bisschen das mit dem Jesus rausschneiden kann, weil das wäre gar nicht so gut.
Wir machen Brian weg.
Na, Jesus tritt ja auch auf, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Das hat ja mit Jesus, Brian und Jesus haben ja nichts miteinander zu tun.
Brian, ja.
Und die Skifahrer. Und ich habe Prime nochmal neulich auf Englisch angeschaut und der verliert auf Englisch im Original tatsächlich, weil einfach die deutsche Synchro sehr, sehr kreativ ist an den richtigen Stellen, ohne zu albern zu werden. Das ist ja jetzt Leben des Brian, die deutsche Version ist ja jetzt nicht so wie ein Bud Spencer Film.
Nein, das wäre auch das falsche Material.
Aber doch durchaus so Kleinigkeiten noch gedreht, die das Ganze noch etwas lustiger machen.
Ja, wann war das? Von wann sind die Filme?
Brian ist, glaube ich, auch 1980 ungefähr.
Es war, glaube ich, eine gute Zeit für deutsche Synchronsprecherzeiten. Also das muss ja, Mitte der 80er müsste ja auch die Dings gewesen sein, oder? Die zwei. Auch so eine Serie, die einfach durch die Synchronisation, die lebt ja eigentlich von der Synchronisation, muss man sagen.
Die zwei ist viel älter natürlich. Das ist ja noch aus den 71 ging das los.
Was?
Ja.
71?
Ja.
Dann habe ich eine Wiederholung gesehen als Kind?
Ja, offensichtlich.
Ich dachte, die wären tagesaktuell gewissermaßen. Ach so, wirklich?
Nee, das ist schon älter. Das lief 71, 72.
71.
Und in Deutschland lief das wohl wann?
Ja, natürlich, ich habe natürlich das in Deutschland gesehen, wo denn sonst?
Anfang der 70er Jahre wurden zunächst nur 15 der 24 Folgen vom ZDF erworben, von der deutschen Synchron bearbeitet und 1972 ausgestrahlt.
Ach du meine Güte.
Dieselben Folgen wurden 76, 77 erneut gesendet und erst bei der dritten Ausstrahlung im ZDF 1984 wurden zwei weitere Folgen zusätzlich synchronisiert und gesendet.
Ja, aber siehst du dann auch Mitte der 80er?
Die Folge Der Tod kommt live wurde nicht mehr gezeigt.
Oh?
Bei der Wiederholung 84 wurden die 50 Minuten langen Folgen auf jeweils 45 Minuten gekürzt. Eine letzte Wiederholung durch das ZDF erfolgte 89.
Da habe ich es dann wohl, ich habe Mitte der 80er, habe ich es glaube ich eher gesehen.
Die fehlenden 7 Folgen wurden 94 durch den Privatsender Kabelkanal erworben und mit den ursprünglichen Sprechern neu synchronisiert. Damit wurden erstmals 94 alle Folgen im deutschen Fernsehen gesendet.
Ja, da habe ich es nicht mehr mitbekommen. Da 94 habe ich, glaube ich, Abitur gemacht. Da war ich mit anderen Dingen beschäftigt. Da war ich betrunken.
Zum Beispiel kann man das daran erkennen, dass in Folge 20 Felix sein Toupet abnimmt und Danny murmelt, oh, Glatznost.
Weil Glatznost. Okay, das ist Zeitgenoss. Ja, genau. Sehr schön. Ja, ich spreche kein Französisch. Das ist auch so ein Satz von Tony Curtis. Und der ging mir die letzten Tage immer durch den Kopf. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie, ich glaube, ich muss es mal wieder gucken. Ich glaube, ich muss morgen mal wieder ich habe die Box natürlich mit allem Kram. Und ich glaube, ich muss sie morgen mal wieder anmachen. Das ist schon sehr, sehr lustig.
Ich habe einen Film, habe ich ein bisschen im Detail analysiert. was die Synchro angeht. Das ist mal ein Thema für eine andere Folge. Aber das Lustige bei dem Film ist, dass der, entweder hatte da derjenige, der das Synchronbuch geschrieben hat, so abwechselnd gute und schlechte Tage, oder das wurde einfach von zwei verschiedenen Leuten gemacht.
Welche?
Sag ich noch nicht.
Oh.
Und das ist sehr spannend, weil manche Sachen sind einfach super treffend und auf den Punkt und teilweise sogar eine schönere Wendung auf Deutsch als auf Englisch. Und zwischendurch einfach solche Sachen, wo du so ein Fünfklässler in so eine False-Friend-Falle reintappt und das ist einfach alles kompletter Mist. Und das ist ein bisschen schade, weil der Film so gut ist. Aber das muss ich mal wenn ich mal Zeit habe, kann ich das nochmal im Detail durchgehen.
Ja, das machen wir. Mhm. Das ist ein Wunder. Du musst mir aber irgendwie schon vorher heimlich sagen, welcher das ist, damit ich sie auch gucken kann.
Ja.
Und dann sprechen wir ausführlich über die zwei. Das ist ein ganz wunderbarer Gegenstand. Haben wir das nicht schon mal gemacht?
Wir haben mal ein bisschen über die zwei geredet, aber nicht allzu lange. Es kann sein, dass wir das in den ganz, ganz frühen Pilotfolgen, die noch nicht gesendet wurden, mal gemacht haben. Aber die sind so tief vergraben, ich weiß gar nicht mehr,
ob ja, die das ist ja auch okay. Würde. Ja, es gibt ja Gründe, weshalb Dinge tiefer
graben. Ein Mäntelchen des Schweigens über diese Folge.
Ja, ja. Das ist völlig in Ordnung.
Ja, ansonsten, ich habe was von Playmobil gekauft.
Glückwunsch.
Mhm. Und was zwar Mund-Nase-Masken.
Mund-Nase-Masken.
Playmobil hat ja offensichtlich in der Fertigung die Möglichkeit, Plastikteile zu formen.
Ja, dafür sind sie bekannt.
Und die haben jetzt solche Kondomproduktion übrigens auch im Keller. Die Leute bumsen nicht mehr. Also ich meine, auch wen auch?
Naja, es gibt ja immer noch Wohngemeinschaften und so.
Ja, war auch aber die Frage, weil so das ganze Latex-Zeug kommt aus Land vergessen. Asiatisches Land mit ganz viel Latex?
Keine Ahnung, asiatisches Land mit keine Ahnung, ich weiß nicht, woher Latex kommt. Woher kommt denn Latex?
Ja, aus dem Baum, aber die stehen in, vergessen.
Wald.
Irgendein Land, weit weg, hat ganz viel Latexbäume, da kommt irgendwie ganz viel Latex her.
Ist das Kautschuk oder was ist das?
Ja. Oder Latexbaum.
Ich glaube nicht, dass es einen Latexbaum gibt.
Vielleicht sollte es einen geben. Dann könnte man den
Kautschukbaum. Es ist der Kautschukbaum. Ja.
Und wo werden die wohl angepflanzt? In Indonesien vielleicht?
Nee, Südamerika.
Es war nicht in Amerika. Nein. Es war ein Land im Osten und ich habe sofort wieder vergessen, welches. Auf jeden Fall habe ich gelesen, dass Durex angesagt hat, dass die Nachfrage zurückgegangen sei. Und dass sie sich Sorgen machen wegen der Latexversorgung aus diesem Land, aus jenem Land in der Ferne, wo die Latexbäume Kautschuk machen. Und sie haben aber auch gesagt, keine Sorge, denn zum Beispiel in China, wo der Lockdown schon vorbei ist, haben das die Chinesen sofort wieder nachgeholt. Nach dem Lockdown einfach direkt wieder hui.
Hui. Weitergemacht. Und aufgemützt und ja.
Ja.
Lass mich schauen, was hier ist. Ich bin hier schon gespannt. Tja, wo mag das herkommen? Ich bin jetzt wirklich gespannt.
Malaysia.
Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Mist, schaut, bei Günther Jauch wäre ich jetzt ganz schön arm dran. Okay, also Malaysia.
So, Malaysia kann jetzt monatelang irgendwie keine Dingsbums, aber China ist schon wieder aufgestiegen.
Ja, gut. Kautschuk-Kartell, meine Güte, was lese ich hier für Dinge? Das ist ja ein Thriller. Ein Thriller. Kongo, wow.
Und, natürlich, und die medizinischen Handschuhe, die greifen da möglicherweise auch Material ab.
Mhm. Ja, vermutlich.
Und kannst du dir, ich meine, man kann natürlich auch ein bisschen sparen und kann einfach so einen Handschuh aufschneiden, hast du 10 Stück.
Ja, das lief letztens auch schon irgendwie als lustiger Jokus durchs Twitterland.
So offensichtlich.
Ja, aber gut, ist ja auch keine ganz neue Idee. Aber ich glaube, vielleicht braucht man die aber als Handschuh wichtiger, dringender gerade, oder?
Gut, man kann die Kondome natürlich einfach umdrehen von der anderen Seite verwenden.
Ja.
Offensichtlich.
Ja, machst du einmal so, egal.
Auswaschen, neu machen. Ich habe gelesen zum Beispiel, dass das bevor es Latex gab, bevor Malaysia das den Kautschukbaum gefunden hat, dass man dafür tatsächlich, dass die wiederverwendet wurden damals aus anderen Materialien. Schafsdarm zum Beispiel.
Ja, das arme Schaf.
Gründlich zuknoten und dann auswaschen, trocknen.
Ja, da wird das schon.
Deswegen hatten die Leute früher so viele Kinder.
Ja.
Das hat halt auch nicht funktioniert.
Und so wenige Schafe. Sie sind alle tot. Mach das Schaf doch erstmal tot vorher, bevor du es benutzt. ja, ich erinnere mich tatsächlich beim Thema Abwaschen. Ich weiß noch, als ich in Russland war damals. Das klingt immer groß, ne? In meinem Alter klingt das schon wieder, oh ja, erzähl von früher, bitte. Es war, ich war in Dubna zum Schüleraustausch damals, in den, ich glaube, Anfang der 90er, glaube ich. Und da war es tatsächlich auch so, dass diese Familie, meine liebe Gastfamilie,
die Kondome auf dem Wäschegestell hatte.
Philipp, wir sehen das alle relativ locker hier. Das ist deine Schwester, hier sind die Kondome, alles Gute. Und nein, die haben tatsächlich ganz viele, also ihre Plastiktüten immer wieder ausgespült und dann zum Trocknen ins Bad gehängt. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz nett, weil die einfach also deutlich mehr von einer Plastiktüte hatten, als nur einmal benutzen und dann wegschmeißen, wie es hier lange Zeit geschah, bis der Leinenbeutel kam oder der Stoffbeutel kam. Und ja, jetzt ist ja der Stoffbeutel und ich habe jetzt ungefähr 500 Stoffbeutel. Ich müsste die morgen mal zählen.
Wenn du diesen Supermarktabholungsspaß machst, dann kriegst du deine Sachen entweder, wenn du genug von einem Artikel bestellst, den in der entsprechenden Umverpackung dieses Artikels, also die Schachteln, die halt im Regal stehen, ja, die vom Hersteller kommen, oder in Papiertüten. Oder in einer Leihbox. Du kannst so eine Faltbox vom Supermarkt dir ausleihen gegen Pfand und den dann das nächste Mal austauschen. Aber ich habe das im Shop gar nicht gesehen, wo man die klicken kann. Und ich hätte wahrscheinlich, der Einkauf war so um die 100 Euro und das war ein ganzer Kofferraum voll. Das wären wahrscheinlich 5 solche Boxen geworden oder so. Mhm. Ich versuche ja auch so wenig oft, wie es geht, rauszugehen.
Ja, da ist ja auch nichts gerade. Da draußen ist ja nichts.
Nö, aber auch einkaufen und so. Ich versuche das auf einen Laden, der halt liefert oder Abholung hat, zu beschränken. Und ich spiele das safe sozusagen.
Ja.
Weil nur wer nicht mitspielt, kann nicht gewinnen oder so.
Das ist der Punkt oder so. Ja. Ja, vielleicht fange ich das auch mal an. Wobei ich, diese paar Minuten im Laden finde ich schon ganz in Ordnung. Aber ich probiere es vielleicht mal aus. Vielleicht liefert mein Laden ja auch. Also ich meine, gut, man muss nicht so wahnsinnig weit liefern. Aber vielleicht macht er das ja und dann, ich habe schon so Lust, Sachen zu klicken. Einfach weil es geht. Einfach so, dann mal komplizierte Sachen. Dinge, die schwer zu transportieren sind.
Ich hab sogar das Wunder bewerkstelligt. Ich habe quasi den Jackpot geknackt bei diesem Einkauf. Ich habe bekommen Klopapier und Hefe.
Oh. Bingo!
Ja, aber leider nicht den 500 Gramm Hefewürfel, sondern nur die kleinen normalen.
Naja, gut. Mei.
Ja, aber das ist ganz, ganz okay. Also das läuft soweit. Und Basti hat erzählt, neulich abends klingelt es bei ihm das Telefon. Ein Herr X ruft an. Hallo, hier ist Herr X. Aus dem Nachbarort.
Ja,
hier
ich habe jetzt ein Telefon. Danke, Herr X. Grüße.
Vor meiner Tür steht eine große Lieferung von Gemüse und Tofu. Mhm. Ich habe kein Gemüse und Tofu bestellt. Schauen Sie mal vor Ihre Tür, Herr Wölfle, ob da möglicherweise Wurst und Bier steht.
Und es war so.
Basti geht runter und vor seiner Tür stehen Wurst und Bier. Und dann hat er mit dem Herrn X aus dem Nachbarort gegen Tofu und Gemüse
Herr getauscht. Herr X, hier steht nur Wurst. Tut mir leid. Der Arme. Deswegen, es würde einiges erklären, was deine Lieferung immer angeht. Hier Ihre Wurst, Herr X. Und hier, Timo, bitte. Blub, 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 lunk.
Ja.
Ja, wie schön.
Ja, das läuft aber so weit. Ich habe jetzt DHL an einem Tag, Hörer haben Pakete geschickt und die sollten gleichzeitig bei dir und mir eintreffen.
Oh, stimmt, ja.
Und die sollten eigentlich, wie war das denn? Normalerweise kommt mein DHL-Mann so vormittags und dann kam aber eine Nachricht im Tracking, so hier, Paket wurde fehlgeleitet.
Ei, 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 ei.
Und was dann kam es am Nachmittag mit einem zweiten Laster. Also die haben offensichtlich eine zweite Tour für den Tag hier rein geplant, haben das auch fehlgeleitet gestellt und dann am Nachmittag nochmal hinterhergeschoben. Und das hat dann funktioniert, aber das scheint wohl echt alles ganz knapp zu sein. Es gibt, haben wir da hier schon drüber geredet? Jetzt bin ich verwirrt, weil wir wahrscheinlich beim Essen bei unserem Telepasta ein bisschen miteinander geredet haben.
Ich glaube, da haben wir geredet, ja.
Nein, haben wir schon drüber geredet in der Sendung, dass es das Volksfest to go gibt.
Ja, das genau, das haben wir schon gemacht, ja.
Haben wir? Okay.
Ich glaube, ja.
Okay.
Oder?
Ja, siehst du, das ist das Problem. Ich glaube nämlich nicht, weil...
Wir dürfen einfach nicht, wenn wir das nächste Mal irgendwie so eine Pasta-Meeting hier machen, dann müssen wir auch das alles aufnehmen. Das hauen wir da als extra Folge raus.
Ich glaube, wir haben das noch nicht gemacht. Wir haben letztes Mal drüber diskutiert, was man tun kann, wenn die Wiesn abgesagt ist.
Ja, aber sie war ja schon abgesagt, als wir gesprochen haben, ne?
Genau, aber wir haben noch nicht gesagt, was jetzt hier die Lösung von Fürstenfeldbruck ist, nämlich zum einen Volksfest to go, die haben trotzdem die Volksfestküche auf den Volksfestplatz gestellt und haben einen Anhänger davor gestellt, wo man was rauskaufen kann und da mitnehmen kann, also ist Volksfest to go.
Das ist sehr gut,
ja.
Das finde ich auch nicht schlecht.
Das lässt sich auch bestellen, aber diese Füchse, diese Füchse vom Volksfestzelt, die haben auf ihre Website nicht geschrieben, wie man da bestellen kann.
Ah, das ist gut.
Das steht nur im Zeitungsartikel.
Ah, siehst du, so sind wir Printtypen, weißt du.
Die geheime Telefonnummer, wo man anrufen kann und dann kommt ein Händel nach Hause gefahren. Das ist schon ganz, ganz nett. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange das läuft, weil das wahrscheinlich auch nicht auf der dummen Website steht. Aber das kann ich, also zumindest so ein bisschen ist das ja ganz nett. Da kannst du dir Händel und Kartoffelsalat, Oberärzten und Brezen und die ganzen Sachen bringen lassen.
Das ist eigentlich das Beste. Also ich meine, das Beste ist ja, ich meine, das Schönste am Volksfest ist ja, wenn das Volk nicht da ist, sondern nur das Essen. Und das wäre ja, das wäre genauso meins. Ich würde mir einfach alle so ein Steckerlfisch und so eine sehr, sehr gute, was habe ich da gegessen? Was war das? Eine Ochsensemmel? So ein Ochsenfleischsemmel? So Ochsenfetzenkrempel? Sehr, sehr gute Dinge. Und die kann man sich alle hier hinholen. Dann riecht das auch nach Volksfest. Also spätestens mit dem Steckerfisch riecht es immer noch sehr, sehr, sehr nach Volksfest. Das ist für mich so der Volksfestgeruch inzwischen geworden übrigens.
Beim Leberkäsautomaten gibt es jetzt auch Ochsenfetzen. Das müsste ich mal probieren. Das, aber Volksfest
to go. Gefetzt?
Habe ich noch nicht angeschaut. Noch nicht probiert. Aha. Ja, die Volksfest to go ist also das eine, was ich gar nicht so schlecht finde, weil das hilft zum einen dem Wirt und zum anderen hilft das Leuten, die einen akuten Händelnotstand haben.
Ja, den ich immer habe. Du auch?
Ja.
Wir alle.
Klar.
Also jeder.
Ich habe schon überlegt, weißt du, wenn du so Hunger hast und hast irgendwie nichts da, was du jetzt gerne hättest, dann schaust du ja Sachen auch so ein bisschen anders an. Das kennst du aus so Cartoons, dass halt jemand irgendwie so eine andere Person anschaut und die wird dann vor seinem geistigen Auge zu einem Würstchen oder so, weil du denkst, das könnte man jetzt schon an sich auch grillen. Ja?
Ja.
Und wenn ich halt so über meinen Zaun rausschaue und zu den Händeln rüberschaue, dann denke ich mir auch so, du Agathe.
Du bist ja auch schon 3 Jahre alt, gell? Also viel älter. Du bist ja, also magst mal auf dem Grill kommen hier.
Und dann habe ich so vor meinem Auge so geschätzt, so per Daumenmaß, so Agathe so groß, der Grill ungefähr so groß. Das müsste ja an sich schon passen.
Ja.
Und habe ich gelassen, weil dann wäre wahrscheinlich die Kerstin sauer auf mich und dann wäre das nicht gut.
Ja, und auch Agathe. Und außerdem hat der liebe Gott ja zwischen Agathe und dein Händel noch das Rupfen gesetzt. Mhm. Und wer jemals ein Hühnchen gerupft hat, das ist also eine der ekligsten und widerlichsten und schlimmsten und anstrengendsten auch Aufgaben, die man sich so stellen kann.
Ja, das würde ich ja outsourcen.
Grüß Gott. Ich habe es dann nach Japan geschickt, da wurde es dann von professionellen Händen gerupft und wieder zurückgeschickt. Und kam dann so als leicht vergammeltes Stück Fleisch an.
Und das zweite ist auf dem Volksfestplatz, dass der DHL dort eine riesige Notpackstation in Form von einem Zelt aufgebaut hat. Das heißt, alles, was die Paketfahrer nicht unters Volk bringen bei der ersten Tour, landet da.
Und wird versteigert. So, höre ich ein Euro für dieses große Paket.
Ein Amazon-Paket. Wir wissen nicht, was drin ist. 1 Euro. Und das wäre natürlich... ist auch ganz, ganz okay, wenn halt sonst die Leute sich in einer Postfiliale drängen würden. Ist besser, wenn man das Open Air macht. Und ich habe aber auch gelesen, dass es in München quasi komplett zusammengeklappt ist, das DHL-System, und dass halt ganze Straßenzüge einfach gar nicht mehr angefahren werden, sondern dass es direkt ins Depot kommt.
Mhm.
Ja.
Ja, da konnte ich jetzt nicht klagen. Aber ich wohne hier im coolen Straßenzug. Hier wird einfach geliefert. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ja.
Ja.
Ja, das ist schön. Wir müssen ja auch irgendeine Form des Feierns finden und vielleicht, also wir machen schon irgendwas, oder? Wenn die Wiesenzeit ist, wir haben traditionell unsere frühmorgens Besuche auf der Wiesen gemacht. Mhm. Einmal im Jahr sind wir dahin und haben dann eigentlich aus einem tönenden Krug, aus einem irdenen Krug und von einem porzellanenen Teller Händel und also Bier und Händel zu uns genommen. Und das war eigentlich eine schöne Tradition, die jetzt rüd unterbrochen wurde. Ja, das machen wir. Bereiten uns das, entweder lassen wir uns das schicken oder treffen uns an Orten, wo man entsprechend Abstand halten kann und auch Händel erwerben kann. Und dann machen wir so ein bisschen Wiesen privat. Mhm. Privatwiesen.
Ja. Wir hatten letztes Mal darüber geredet, dass der BR aus Versehen einen Tapir gesendet hat, als er eigentlich den Herrn Söder hätte senden müssen.
Ach, Tapir.
Man kann natürlich den Unterschied, also dass das beim BR nicht sofort aufgefallen ist.
Erstmal zweiten Blick, Moment mal, ist das nicht, dieser Schnauze ist doch neu, das ist doch,
Ja, der Söder hat an sich auch so einen relativ großen Rüssel und man kann einfach, es ist schwer zu sagen. Ja.
Ist der Söder so, ist der schon so grau, der Söder? Na, das ist der Tapir, du schau mal, oh ja, Mensch, jetzt sehe ich es auch.
Und ich weiß nicht genau, wieso, aber ich habe Lebensmittel bei meiner Mutter abgeliefert und hab ihr die Sachen vor die Tür gestellt.
Du guter Junge.
Sie legt mir da immer Sachen raus, die ich mitnehmen soll, zum Beispiel leere Tüten oder andere Sachen. Ja? Mhm. Und diesmal hat sie mir rausgelegt einen alleinerziehenden Tapir.
Hä?
Ich weiß nicht genau wieso, aber sie hatte so zwei Figürchen von Tapiren, einen großen und einen kleinen.
Mhm.
Und ich weiß nicht genau wieso, aber jetzt habe ich einen alleinerziehenden Tapir.
Gut.
Wahrscheinlich wegen Tapir. Dem Söder und dem BR und dem, weil Tapire auch an sich sehr, sehr niedlich sind. Das sind ja an sich auch nur Schweine. Das sieht man auch daran, dass die Jungen von den Tapiren, dass die gleiche Musterung haben wie Wildschweinfrischlinge. Mhm. Die sind auch so braun-weiß gepunktet wie Schweinedalmatiner, nur andersrum.
Ach, sieh an. Ja, ich habe noch nie ein Tapir-Baby, habe ich noch nie gesehen, interessanterweise. Ich kenne nur hier aus unserem lieben Zoo die Tapire, also aus Hellerbrunn. Mhm. Aber die sind ja schon alt, also erwachsen. Aber sie sind groß, sie sehen ein bisschen aus wie Star Wars. Also die Köpfe könnten aus Star Wars kommen.
Ja, das stimmt.
Was mir jetzt aber gerade bei Schweinen einfällt, jetzt muss ich, und bei wilden Tieren, wir haben jetzt bald das Dogfest beginnt hier in München. Mhm. Und das Dogfest kann natürlich wie alle anderen Sachen auch nicht stattfinden, also nicht physisch stattfinden. Und deswegen ist es ins Internet gegangen, ein Online-Festival. Und ich glaube, das funktioniert sehr gut. Es war immer mein liebster Teil. Ich darf das sagen, ich bin ein bekennender Nicht-Menschenmassen-Gutfinder und oder Menschenmassen nicht gut finde. Und deswegen fand ich das eigentlich immer am schönsten, die Filme vorab gucken zu können und dann meine Kritik drüber zu schreiben oder meinen Tipp zu schreiben. Hier, der Film wird lustig, geht da mal alle hin. Dann drängt ihr euch mal alle im Kino. Ich habe das schon hier am Computer gesehen. Passt schon, danke.
Wer schon mal mit dir zur Hochsaison in Florenz war, weiß davon zu berichten.
Stimmt. Uiuiuiui. Florenz war, glaube ich, auch... Ich bin noch nie so genervt gewesen von Menschen wie in Florenz. Ich mag Menschenmassen nie, aber in Florenz, das ist mit Abstand das schlimmste Menschenerlebnis, das ich jemals hatte.
Ich war
das
dabei.
Du warst dabei. Und das Zweitschlimmste war mal auf der Wiesn, als ich einfach genervt war von diesen, ich glaube damals noch mehr sich übergebenden Massen und das dem Anstellen vorm Zelt, was ich nicht einsah. Und da bin ich dann auch nachgerade schreiend für meine Verhältnisse vom Festplatz gelaufen. Aber Florenz war damals wirklich das Allerschlimmste. Lassen wir das. Ein finsteres Kapitel auch für Florenz.
Und ich kann mal aus meiner Perspektive dazu beitragen. Also das war im Vergleich so nichts. Ich war in viel schlimmerem Gedränge und das war für mich auch ganz schrecklich. Aber Florenz war dagegen nichts, nur um das mal so zu kalibrieren.
Wie?
Also ich hatte schon schlimmeres Gedränge als diese paar Stunden dort in Florenz.
Wo hast du denn schlimmeres Gedränge als in Florenz gehabt?
Zum Beispiel mal in Paris, das war ganz übel. Und in London hatte ich mal, ich war ja in London, als diese Anschläge stattgefunden haben. Mhm. Und dann sind die U-Bahnen so nicht mehr gefahren und dann sind ganz, ganz viele Leute in diese U-Bahn-Stationen rein. Es kamen aber keine U-Bahnen mehr nach. Das war so ungefähr das schlimmste Gedränge, in dem ich mal stand.
Ja, okay, das, ja, stimmt.
Und das hatte in dem U-Bahn-Schacht ungefähr 45 Grad und man wusste nicht, kommt jetzt da noch eine Bombe reingefahren oder was kommt da so als nächstes. Und das war alles gar nicht so richtig toll.
Gut, dass ich nicht dabei war. Da hätte ich sehr weit laufen müssen, um mich da wieder runter zu abzureagieren. Was in Florenz ja relativ schnell ging. Wir gingen über die Brücke und über den Dingsbums und dann war alles gut. Und wir landeten ja damals in diesem wunderbaren kleinen, auf diesem wunderbaren kleinen Platz, wo ich dann Wein trank und Wurst aß und alles war wieder fein.
Ja, ja, das war sehr nett. Da kam einfach so tellerweise Fleisch. Das hat alles wieder gut gemacht.
Ja, und ich war wirklich sofort wieder versöhnt mit der ganzen Welt.
Dogfest.
Dogfest, genau. Das findet jetzt also ab Mittwoch ist die Eröffnung, glaube ich, eben nur online statt. Und ich freue mich immer drauf. Ich bin ein großer Dogfilm-Fan.
Wie machen die das mit Eintritt und Vorstellung und so?
Genau, du kaufst so Tickets, Karten. Alle sagen immer Tickets für Karten, das ist sehr nervig, das fange ich auch schon an. Du kaufst deine Karten online und kannst dann einen Film, ich glaube, 24 Stunden lang sehen. Mhm. Ja, also kannst du auch unterbrechen, wenn du willst und sagen, ich gucke die nur in 10 Minuten Häppchen oder du guckst in einem Stück und hast dann so ein Zeitfenster von 24 Stunden, was ich ganz, ganz großartig finde. Und die haben das offenbar wirklich schnell geschafft, was wirklich cool ist. Also das ist, wenn die Option Absagen gewesen wäre, muss man sagen, das ist ziemlich flott gelöst. Und wie gesagt, für mich ist es eh das Beste, wenn ich am Bildschirm gucken kann und keine Leute sehen muss, ist es ganz wunderbar. Und ich habe schon einen Film gesehen, der heißt auf Deutsch Der Bär in mir. Und es geht um, ich glaube, Grizzlybären in Alaska. Das ist ein Schweizer Biologe, der immer dahin fliegt und seine Bären schon kennt und hat einen Filmemacher mitgenommen. Und die sind also zu zweit da mitten in die Wildnis gefahren, wo die Bären wohnen. Und die sind wirklich, wirklich groß. Es sind sehr, sehr große Bären. Und die haben sich dann, das Einzige, was die haben, um sich irgendwie zu schützen, ist so ein kleiner Schafszaun. Weißt du, so in drei Schnürchen praktisch so als kleines Camp eingerichtet. Zwei Zelte, also die wohnen, jeder hat sein eigenes Zeltchen. Und da außenrum ist halt nur so ein Stromzaun gemacht. Also so ein kleiner Elektrozaun, aber ein kleiner. Also der bei Jurassic Park war sehr viel größer. Und die sind ein paar Quadratmeter nur von einem Zaun umgeben und da haben die halt ihre zwei Zelte und ihre Vorräte drin. Und draußen laufen diese 2 Meter hohen Bären rum. Also diese 2 Meter im, wenn sie normal gehen. Jedenfalls diese riesigen Bären, die sind nicht 2 Meter hoch, aber sind ganz schön groß. Und das ist ein fantastischer Film. Ich würde da niemals mitfahren wollen. Also ich meine, stell dir vor, du liegst schlafend im Zelt und du hörst draußen boom. Und das wie das Wasserglas bei Jurassic Park erschüttert. Aber was für fantastische Tiere das sind. Und diesen Film kann ich übrigens sehen, also jeder, der daran teilnehmen möchte und dieses Ding sehen möchte, Der Bär in mir, ein sehr, sehr schöner Film. Ein bisschen grauenvoll auch. Der hatten nämlich unter anderem davon, die hatten nichts zu essen. Die Bären warten auf die Lachse, dass die den Fluss hochtapern und sind echt schlecht gelaunt, weil sie nichts zu essen haben. Und die Lachse kommen noch nicht. Und das heißt, du siehst ja ganz wunderbare Bilder von grasenden Bären. Also die fressen einfach Gras, weil nichts anderes da ist. Und deswegen komme ich jetzt auf Italien wieder. Und einmal, das ist ein kleiner Spoiler, aber das ist ein netter Spoiler. Gibt es da eine, stehen da so die Bären im Gucken ins Wasser und haben Hunger und ein Stachelschwein steht auch da und guckt auch ins Wasser und der Kommentator sagt, ja, dieses Stachelschwein ist den Bären erst einmal egal. Und dann gucken die Bären weiter und irgendwann kriegt die Bärenmutter aber doch Hunger nach ein paar Tagen.
Und das Stachelschwein sieht so ein bisschen aus wie so ein Würstchen und
ja, so ungefähr. Und dann, das ist wirklich so. Und dann zuerst hieß dann, ja, aber die Stachel zu gefährlich sind oder zu schmerzhaft sind, die Stacheln des Stachelschweins. 2 Tage vergehen, die Bären werden hungriger. Und die nächste Szene ist dann so, und auch für das Stachelschwein hat dann das letzte Stündchen geschlagen. Und da siehst du, die Bärenmutter hat dann einfach auf der rechten Schnauzenseite einfach so die ganzen Stachel vom Stachelschwein noch stecken. Das muss so fies sein. Oh Mann, das ist, ja, der Film ist jedenfalls sehr, sehr, also er ist ziemlich hart. Er hat auch so ein paar sehr, sehr harte Szenen. Du musst halt Natur aushalten. Ja, diese Mutter hatte 3 Kinder, also Bärenkinder. Süß, wie natürlich Bärenkinder so sind, total putzig, und möchte die sofort alle haben. Aber eins ist das Schwächste, und das kriegt nichts zu essen. Das kriegt im Verteilkampf einfach nichts ab und wird dann erstmal so ein paar Mal verletzt und dann siehst du, sag mal, völlig zerfetzt schon rumlaufen und also eher so konsterniert rumstehen, mit dem ganzen Rücken schon aufgerissen und dann hörst du nachts nur irgendwann so ein Kampfgeräusch und der nächste Schnitt siehst du dann einfach so ein Stück Gedärm vom Bären noch auf so einem Stein liegen und sehr viel Blut. Es ist echt ein bisschen eklig, aber naja, und sonst eben ganz viele putzige Aufnahmen. Und eine Aufnahme wie aus der Bärenmarke-Werbung damals. Das ist total süß. So ein kleiner Bärenkopf guckt aus so einem Gras raus, aus einem hügeligen Gras raus. Und ja, nichts geht über Bärenmarke.
Bärenmarke, Qualität.
Das, Qualität?
Ja.
Ist das nicht, hieß so, nicht zum Kaffee?
Hieß das nicht Qualität?
Ich dachte zum Kaffee.
Zum Kaffee.
Aber für, ja, ich glaube schon.
Naja, aber wie ist das denn, wenn jetzt zum Beispiel die in der Bärenmarke Bärenfamilie, wenn da die Milch ausgeht, wird dann auch einfach einer von den kleinen süßen Bärenmarke Bären geköpft und dann so als Ausleger vor den Kamin gelegt?
Nein. Die sind anständig.
Ich finde das eigentlich sehr nett, diese Fellvorleger aus Plüschtieren. Also es gibt es ab und zu mal in so einem Möbelgeschäft, nicht wahr?
Ja.
Dass du so einen Löwen oder einen Tiger oder einen Bären so als Voll, wie sagt man, Ausleger, Vorleger vor deinem Kamin dir hinlegen kannst, aber als Plüschtier.
Ja.
Oder einen Elchkopf an die Wand hängen, aus Plüschelch.
Ja, das hatte ich hier. In meinem jetzt Tonstudio hing mal so ein Elchkopf, ich glaube von Ikea, den mein lieber Vormieter B hier hängen hat.
Eigentlich,
aber da hat er mitgenommen nett. Hat. Ja, hätte ich auch gerne eigentlich mal.
Man könnte auch andere Plüschtiere so als Trophäe an die Wand hängen.
Ein Aal.
Kuschelaal. Nein, ich habe gesehen, es gibt vielfältige Kuschelkissen aus dem chinesischen Fachhandel. Zum Beispiel gibt es dort solche Kissen, so ungefähr so 1,50 Meter lang, 50 Zentimeter Durchmesser, also schon ordentlich groß, in Form von einer gekochten Schweinepfote.
Ja gut, muss man mögen. Ist ja nicht so meins.
Nee, nicht direkt, aber
so ein Händel?
Gibt allerlei Dinge. Kuschelhändel. Das ist aber natürlich so ein bisschen vorbelastet durch diese albernen Händelhüte, die die Touristen aufhaben.
Ja, das stimmt. Ach Gott, ja. Oh. Dieses Jahr erstmals nicht. Zum ersten Mal gibt diesen Anblick nicht. Ah, das wird schön.
Meinst du, der ganze T-Shirt-Quatsch und so Wiesn 2020 ist schon produziert?
Ja, bestimmt.
Das Beste ist ja eigentlich an dem Wiesn 2020-Ding, es gibt jedes Jahr so einen Posterwettbewerb von der Stadt. Da kannst du als Designer einen Postervorschlag einreichen, dann wird irgendwie abgestimmt und der Gewinner kriegt, ich weiß nicht, 5000 Euro oder sowas. Und dann ist das offizielle Wiesn-Plakat.
Ja.
Und dieses Jahr, das Wiesn-Plakat ist nicht besonders oder so, das ist halt nur Brezen und irgendwie an der Brezen hängen irgendwelche Sachen dran, der Gewinner. Aber ein anderer Kandidat hatte das eigentliche Gewinnermotiv und der hat nicht gewonnen. Jetzt im Nachhinein muss man sagen, das war das ideale Motiv, nämlich im Hintergrund siehst du das Riesenrad, aber es ist so stilisiert wie ein Coronavirus. Also du siehst halt diese runde Form und außen stehen so Sachen raus. Das sieht halt aus wie ein Coronavirus.
Ja.
Und das im Vordergrund des Motivs sind zwei Leute, die mit genau einer Dackelbreite Abstand, Händchen haltend, aneinander vorbeilaufen. Ja, also miteinander auf die Corona zulaufen, aber trotzdem diesen 1,50 Meter Abstand halten, genauso dick wie der dicke Dackel ist in der Mitte, eine dackelbreite Abstand.
Ja, ganz wichtig.
Und das wäre der eigentliche Gewinner gewesen. Das Plakat hätte ich gerne. Wiesn 2020 unter der Corona mit Abstand.
Ja, ach wie schön.
Ja.
Das habe ich nicht gesehen damals. Ich habe diesen Wettbewerb nur so am Rande verfolgt.
Ja, das ist auch jedes Jahr das Gleiche, weil du kannst auch jedes Jahr das gleiche Motiv einreichen.
Ja.
Oder zumindest die Optionen sind dann doch relativ.
Es sind schmale Variationen, sagen wir es mal so.
Brezen, Bier,
ja.
Dackel, Dirndl, Wiesenrad.
Irgendwie blau-weiß, auch noch Rauten. Weiß-blau, Entschuldigung. Weiß-blau, ich weiß. Telefone wieder runter, Telefone wieder runter. Weiß-blau, ich weiß es doch.
Ja.
Nein, gibt immer Ärger.
Naja, und die Wiesn ist abgesagt. Was ist,
ja,
die ganzen Volksfeste sind ja dann auch abgesagt.
Jetzt sind doch alle Festivals abgesagt.
Mhm.
Was mein Leben jetzt nicht irgendwie groß ändert, also beruflich natürlich schon, aber privat jetzt nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall die Wiesn nachfeiern. Wir können jetzt aber auch, das Tolle ist natürlich, wir können jetzt ja auch andere Feste nachfeiern. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir feiern Cannstatter Vasen, heißt es so? Ja. Mhm. Die können wir auch feiern. Die Vasen? Ja. Wahrscheinlich schon die Vasen.
Der, die, das Vasen.
Die Vasen. Ich glaube, die Vasen. Jedenfalls, dieses Ding können wir auch feiern. Und zwar, weil es ist ortungebunden. Das ist ja auch online jetzt gewissermaßen. Wir machen jetzt ja so eine Zoom-Konferenz. Wir feiern Cannstatter Vasen hier online über Zoom. Das wird spannend. Da können wir uns in völlig fremde Festivals einklinken.
Der Vasen.
Der Vasen? Mhm. Oha. Entschuldigung, Cannstatt, Grüße.
Aber was heißt das denn?
Keine Ahnung. Das musst du jetzt nicht. Du hast,
der
du hast
Vasen schon ist ein Festgelände, also das Festgelände heißt so. Der Name des Geländes ist eine Bezeichnung für ein Grünland.
Also Wiesen.
Ja.
Das heißt, also unsere Wiesen ist deren Vasen.
Der Vasen ist die Wiesen.
Ja, das ist ja sehr originell. Aber hey, wir sind hier in Stuttgart, wir müssen das schon ein bisschen anders machen als die blöden Münchner. Machen wir, sagen wir Vasen. Okay, sagen wir Vasen. Das ist ein bisschen aus Wiesen und Rasen. Das ist schon okay. Das ist so sehr konsequent durchgezogen. Und wir sind auch ganz originell. Jedenfalls feiern wir dann den Cannstatter Vasen mit. Wenn der gewesen wäre, dann holen wir uns auch einen Händel. Oder was ist man da? Was ist man da?
Der Cannstatter Vasen ist ein Volksfest-Dingsbums. Das Cannstatter Volksfest heißt das eigentlich.
Das Cannstatter Volksfest.
Seit 1818, außer bei den Weltkriegen und offensichtlich dieses Jahr ebenso. Mhm. Abgesagt, Besucherzahl 4 Millionen, das ist ja nicht so übel. Die Wiesen hat was, 6?
Ja.
Das ist ja
das ist schon ziemlich gut.
Nicht so schlecht. Geschichte, landwirtschaftliches Fest. Der indirekte Anlass des ersten Volksfestes liegt in Asien, wo 1815 der indonesische Vulkan Tambora explodierte. Gase und Staub sorgten jahrelang für Klimaveränderungen, das Jahr ohne Sommer, und damit für die Missernten und Hungersnöte. So wurde ein landwirtschaftliches Fest und eine landwirtschaftliche Unterrichtsanstalt geschaffen, bestand als Universität Hohenheim. Und deswegen wurde dieses Fest gefeiert zum ersten Mal 1818. Und
das weiß auch kein Mensch mehr wahrscheinlich.
Zunächst gab es wenige Volksfestbuden mit Schaustelle und Bierausschank. Und dann haben sie das umgedreht. Mehr Bier, mehr Schaustelle.
Ja.
Weniger Landwirtschaft.
Sehr gut.
Und der Stuttgarter Oberbürgermeister macht den Fassanstich. Und was sagt er dann? Wo zapft ist, sagt er nicht, gell?
Ja, da kriegt er aber, nee, das ist ja Münchner, das dürfen wir nur hier. Was sagt er denn dann? Stürzer?
Ich spreche ich diese Sprache nicht, tut mir leid.
Was steht denn da? Steht da nicht,
da, was da er sagt? Da steht nichts, was er sagt.
Vielleicht sagt er nur, ja, Prost. Jetzt ist das Fass angestochen.
Ich meine, was sagt man denn da so? Bauwage. Oder irgendwas.
Ja. Jetzt sauft, sonst wird's schlecht.
Wo wir gerade von Bier sprechen. Wir haben ja Post bekommen von den Hörern.
Stimmt.
Ich habe mich für das erste entschieden. Das ist von unserem...
Oh, jetzt wollen wir so eine Art Bingo machen. Pass auf, was hast du?
Bingo. Ich habe mich entschieden für eine Ware aus Hamburg, aber nicht die, nicht von Holger. Der muss eine Sendung noch abwarten. Sondern von unserem Hörer Insanely Great.
Ha!
Ein Buddelschip.
Bingo! Bingo! Ich auch, guck mal. Ja, wir haben das gleiche Bier genommen, das gleiche Bier. Wie wunderbar.
Das ist ein Buddelschip aus Hamburg, Great Escape India Pale Ale. Mit Charakter unfiltriert, ohne Kompromisse. The Great Escape, der Aufbruch in die große Freiheit der Biervielfalt, einem American IPA, vollgepackt mit Hopfensorten der sogenannten neuen Welt auf zu neuen Ufern. Oh, das hört sich doch nach einem Hopfengestopften an.
Das ist aber Hopfengestopft bis wirklich unter den Rand.
Wollen wir mal sehen?
Was haben wir denn hier an 6,5? Oh, mal gucken, ich glaube, ich habe jetzt... Oh, da zischt das schon. Mein kleiner Wikinger kommt wieder zum Einsatz. Klöter.
Teleprost!
Wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. So, Teleprost. So, jetzt wollen wir mal gucken.
Hallo.
Oh ja.
Das ist sehr, das sehr, ist sehr
hopfig. Sehr, sehr zitronig.
Zitronig, fruchtig.
Aber gut.
Also fast so wie in eine, also ernsthaft wie in eine Zitrone reinzubeißen, ne?
Ja, aber angenehmer.
Naja, nicht so sauer?
Nein, aber es schmeckt super. Das gefällt mir zum Beispiel sehr, sehr gut.
Das ist nett, ja.
Vielen Dank für die Zusendung.
Vielen Dank, das ist sehr, sehr nett.
Mm. Mm.
Das Buddelschip. Hat auch einen schönen Namen. Buddelschip, das Schip mit S-H-I-P, nicht?
Ja. Buddelschip.
Gut, und sie haben wie heißt denn das? So ein Kran? So ein Hamburger, ich kenne mich gar nicht aus.
Ja.
Wie heißt das denn?
Ja, Kran, keine Ahnung.
So ein Seekran.
So ein Hafenkran.
Hafenkran. Ja. Hafenkran. Und der
hat eine Bierflasche dran.
Der fischt gerade eine Flasche aus dem Wasser.
Nee, ich glaube, die lädt er an Bord. Entweder wird die Ladung gerade gelöscht oder der tut da gerade rauf. Das ist, muss jetzt ein bisschen gucken, dass es nicht ins Wasser fällt hier. Das ist ganz schön dramatisch, weil das Schiff relativ weit weg vom Kran steht und es könnte zu einem Unfall kommen. Und die durstigen Münder öffnen sich wahrscheinlich schon jetzt unterhalb des Krans und sie sagen, hoffentlich fällt es wieder runter und dann.
Die Größenverhältnisse sind unklar. Gerade Verhältnis Möwe zu Schiff ist ein bisschen problematisch, einfach vom Gewicht dieser Möwe.
Ja, wahrscheinlich würde das Schiff jetzt eigentlich kentern. Müsste das Schiff eigentlich jetzt kentern, wenn die Möwe dort Platz nimmt.
Es ist so von einem Ausmaßen mehr so wie eine Mac-Möwe.
Eine Mac, also Mac-Möwe. Mhm. Nee, Mac, also du weißt schon, also die große Hai-Möwe. Mhm, ja, das stimmt. Ich dachte jetzt gerade, Mac-Möwe wäre irgendwie auch so ein neuer Snack. So, hey, wir verwenden jetzt auch so andere Geflügelsorten.
Sie haben das mal versucht bei McDonald's mit Hamburgerwochen, aber dann haben sie verwechselt zwischen Hamburgerwochen und Hamburgerwochen.
Bitte?
McDonald's, Hamburger?
Ja.
Hamburgerwochen, Möwe,
ja.
Mac-Möwe,
ja. Ach so,
Hamburger.
Jetzt, ja.
Genau diese Verwirrung wollte McDonald's vermeiden und hat die Hamburgerwochen deswegen zugunsten von Los Vojos sofort wieder eingestellt.
Ja, ach, Los Vojos.
Gibt es noch Los Vojos?
Ich glaube nicht.
Ist nicht immer ein bisschen Los Vojos?
Ja, bei mir im Herzen sowieso. Das ist echt gut, das macht richtig Spaß, das Bier. Ja.
Ich mache mir ein bisschen Sorgen um das zweite, ob wir das heute noch schaffen.
Ne, ich nicht.
Ich habe ja hier jetzt, 9 Flaschen, verschiedene Sorten. Basti, Holger, Insanely Great, alles.
Ja, das ist alles ganz, ganz reizend. Ich habe ja, glaube ich, diese 3 und noch einige privat gekaufte, aber nicht viele. Und ich bin ja letztens beim Telepasta-Essen schon fast eingeschlafen, vor müdig, also vor betrunken sein. Ja, trank ich irgendwas?
Ein Bier, und zwar ein, weiß nicht, irgendein regionales von hier.
Ja, ich habe auch vergessen, was es war. Ich habe es wirklich vergessen, wie kann das sein? Es ist erstaunlich, wie schnell man das vergisst. Und ich war danach schon so platt. Wie lange haben wir gegessen? Eine Stunde oder so?
Nur 2.
Doch 2. Mhm. Und das hätte mir doch einen Podcast draus machen können. Und ich war dann auch wirklich nach einer lächerlichen Flasche Bier schon komplett bedient. Also ich war dann echt froh, dass die 2 Stunden rum waren und ich dann das Ding ausmachen konnte und schlafen konnte, weil ich das einfach nicht mehr gewohnt bin.
Das ist ja gar nicht so einfach, wenn man so Telepasta macht, dass man da 2 bis 3 bis 4 verschiedene Teller synchronisiert, dass man die gleichzeitig fertig bekommt.
Das stimmt. Das ist eigentlich die größte Herausforderung. Man müsste es eigentlich auch schon vorher synchronisieren, um zu sagen, jetzt fangen wir an zu kochen.
Ja.
Jetzt wird dieser Schritt vorgenommen und das ist... Aber das muss man lernen, das muss man üben. Wir sind wahrscheinlich auch die Letzten, alle anderen machen das ja schon längst.
Ja, nächstes Mal müssen wir das Einschalten des Herdes oder das Kochen des Wassers irgendwie synchronisieren.
Ja.
Und dann geht's da los. Das war sehr nett.
Um 21:00 wird der Herd eingeschaltet und dann. Ja, das ist gut und das müssen auch alle die. Naja, das wird nicht ganz leicht, aber es macht bestimmt Spaß, das dann beim nächsten Mal wird's großartig.
Ja, das war ganz nett. Das kann man schon mal machen. Es ist ein bisschen, der Zoom hat leider nicht so richtig toll funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte, weil so wie wir jetzt sprechen mit dem Mumble, ist das halt alles sehr latenzarm und bei dem Zoom-Call war das so am Limit von geht noch, aber schön wäre anders gewesen. Und auch wenn da mehrere Teilnehmer sind, ist da so ein bisschen das Echo gecancele, was dann auch gewünschte Sprache wegcancelt und so. Das ist ein bisschen, es geht noch besser, ganz bestimmt.
Ja,
mei.
Ja. Irgendwas ist halt immer was, schon.
Ja, oder ich weiß auch nicht. Ich hatte die AirPods in den Ohren stecken und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber ich weiß nicht, wie viel Latenz die AirPods da tatsächlich noch mit drauf geben. Es hat sich aber auch nicht groß unterschieden, als die dann leer waren und ich sie in die Hülle gesteckt habe.
Ja.
Naja, aber es war ganz nett.
So. Machen wir wieder.
Mein iPad-Ständer habe ich so ein bisschen pimpen müssen, damit der in die richtige Richtung gezeigt hat. Aber es geht schon.
Ja, schau, das habe ich hier mit diesem, ich bin ja ein Riesenfan. Ich habe mir jetzt nach ganz, ganz vielen Jahren endlich mal dieses Dreibein-Ding gekauft, so einen dreibeinigen Handyständer.
Hast du einen Link? Wie heißt der denn?
Der heißt Rhodesy, also R-H-O-D-E-S-Y. Und der ist, das ist halt, die man halt so kennt, ne, weißt du, mit so knickbaren, mit so biegbaren Beinen. Und das ist, ich bin wirklich ein Fan, ich bin ja so ein Spätzünder, die gibt es ja schon seit Ewigkeiten, diese Knickbeine-Dinger.
Also wenn ihr jetzt verwirrt seid, was er meint einen Klon vom, wie heißt er denn?
Diesen ganz bekannten? Ja, ich weiß auch nicht, wie er heißt, aber der sieht noch ein bisschen anders aus, aber der sieht so aus, als ob so Linsen verarbeitet wären, so Snack-Linsen, also diese süßen Linsen. Weißt du, die schwarz-weißen Füße sind das, oder?
Ja, ja.
Ja, genau. Und das ist so das gleiche Prinzip halt. Du hast halt drei Beine und die kannst du so um Dinge herumwinden oder eben einfach so ein bisschen wegknicken, sodass man dann die Kamera gewissermaßen ein bisschen einrichten kann, also auch schräg einrichten kann. Und das ist natürlich sehr angenehm. Man muss es dann nicht mehr irgendwo gegenlehnen, wo es dann dauernd runterfällt und sowas. Und das, ich bin da ein bisschen Fan jetzt geworden.
Das Original also heißt Gorilla Pod.
Ja, genau. Kann das sein, ja. Das
kostet auch nicht recht viel mehr. Also Gorilla-Pods habe ich auch ein, zwei Stück. Die sind eigentlich sehr nett und auch gleiches Prinzip im Grunde, dass du halt entweder umschlingen oder hinstellen kannst und dann oben drauf ein Gewinde hast. Und du hast wahrscheinlich oben so eine Klammer fürs Handy.
Genau, ja. Und das ist also wirklich angenehm, weil ich jetzt sehr lange das Handy immer irgendwo gegenlehnen musste und das fiel dann dauernd oben oder kippt es zu weit nach hinten oder sowas. Und das ist jetzt sehr, sehr angenehm. Wir können jetzt hier eine richtig coole Kameraeinstellung vornehmen und das ist sehr, sehr angenehm. Ich bin da jetzt echt Fan. Ich habe lang genug hat es gedauert, bis ich mir sowas gekauft habe. Und es war eine der besseren Käufe der letzten Zeit.
Jo, ich link das auch mal, wenn ihr sowas haben möchtet. Ich habe im Apple Store nach iPad-Zubehör geguckt, was sie noch so dort verticken. Und da gibt es ein Gerät, ich glaube von Belkin oder Logitech. Ich weiß nicht, ich suche mal einen Link raus. Das ist ein relativ großes Gestell. Das sieht so aus wie das obere Teil von einem Overhead-Projektor. Also ein großer Arm.
Eltern kennen es noch.
Und oben, also die Jüngeren kennen das auch heute noch aus der Schule, weil wahrscheinlich stehen da die gleichen Dinger wie vor 50 Jahren. Seit wann gibt es denn wohl Overhead-Projektoren? Also in meiner Schulzeit schon immer.
Bei dir wahrscheinlich auch. Die waren ja bei mir schon so abgenuddelt. Also die waren ja schon,
Ja, ne?
Das ist ja auch technisch jetzt nicht so die ganz große Herausforderung.
Du brauchst halt eine Lampe und einen Spiegel und eine Linse.
Ja, also das gab es schon.
Gab's schon eine Weile. Auf jeden Fall, dieses Ding ersetzt halt mit dem iPad und einem Projektor quasi das gleiche Ding, weil du kannst entweder kannst du auf dem iPad schreiben und das wird dann auf einen Projektor projiziert an die Wand. Oder du kannst etwas und das iPad quasi flach machen, dass es parallel zum Tisch ist und dann mit der Kamera das, was du unten drunter legst, zeigen und dann entweder dort auf ein Papier schreiben oder irgendwas zeigen und irgendwie was für die Klasse oder für den Vortrag zeigen. Und das ist eigentlich wahrscheinlich ganz nett, weil du halt dadurch die eingebaute Kamera fixieren kannst, in einer angenehmen Höhe fixieren kannst, über dem Tisch und dann eben unten irgendwas malen kannst. Das kostet 150 oder so und ich glaube, ich könnte irgendwie ganz nett sein. Vielleicht an sich kann ich ja sowas auch brauchen, um irgendwas an Sachen in der Sendung zu zeigen.
Ja.
Mir ist dabei eingefallen, es gab bei mir in der Schule noch einen Sonder-Overhead-Projektor. Einen besonderen. Und zwar, das war, also Overhead-Projektor, für die es wirklich nicht mehr mitbekommen haben, ist ja so ein Ding, wo du eine Folie drauflegst. Du musst irgendein transparentes Ding auf das Gerät legen und das wird dann projiziert.
Genau.
Du hast unten die Lampe.
Tageslichtschreiber. Tageslichtprojektor.
Genau. Und du hast also unten die Lampe und die Linse und dann legst du auf dieses Gerät eine Folie, kannst da drauf schreiben oder du kannst eine kopierte Folie drauflegen. Ich hatte auch eine Lehrerin, die hat einmal in ihrem Leben gearbeitet und hat ihren Stoff vorbereitet auf 7 Millionen Folien. Und wenn die gekommen ist, das war, glaube ich, Erdkunde. Und die gute Frau, die hatte so einen leichten Sprachfehler und ich weiß bis heute nicht, wie diese Fachausdrücke in der Erdkunde heißen, weil ich es nie verstanden habe.
Muss ja ein drastischer Sprachfehler gewesen sein.
Ja.
Ich sag nix. Ja.
Die hatte auch, vielleicht waren das die Piercings, ich weiß es nicht, es war eine wilde Zeit offensichtlich in den 90ern. Und fällt der Name auch gar nicht mehr ein, wie hieß die wohl? Egal, auf jeden Fall.
Frau Lehrerin
hatte also einmal gearbeitet und hatte sich einen Satz von Folien bereitgelegt, wo sie so, heute würde es mit PowerPoint machen, dass du so ein Bild in PowerPoint hast, dass du sagst, ich blende Stück für Stück weitere Details zu dieser Folie ein.
Ja. Ja.
Und sie hatte solche kleinen Bündel von Folien, wo sie dann umblättern konnte. Ja, die musste sich nur hinsetzen, hat ihren Vortrag gehalten und hat dann einfach jedes Mal eine Seite mehr draufgelegt. Ist immer dunkler geworden.
Wie ein Daumenkino. Ja.
Und dann haben diese Sachen da das zusammengepasst und das die hatte einfach für jedes Thema hatte so einen Satz von Folien, alles schon fertig, schon abgenudelt und irgendwie abgewetzt und durch. Hast nicht mehr so sehr viel erkannt, aber das war ihr Ding irgendwie, diese Folien mit diesen Büchlein von Folien. Naja, das war der normale Overhead-Projektor. Und das war ganz cool und alles. Und an der Uni hatte ich einen Dozenten, der war kein Fan von der Tafel. Das war auf jeden Fall schon mal klar. Der war ein großer Fan vom Overhead-Projektor. Und an der Uni, das war Mathe-Prof. Nee, Mathe, Prof weiß ich. Nee, ich glaube nicht. Ein Doktor der Mathematik war der. Und der hat nicht an die Tafel geschrieben. Der hat auch nicht auf Folien geschrieben, sondern der hatte so eine Endlosfolie auf dem Projektor.
Ja.
Mit so einem kleinen Motorchen.
Mit Motor sogar.
Ich glaube, der hat mit dem Motorchen immer so ein bisschen weiter gespult. Mhm. Und du hattest genau diese Höhe von der Folie Zeit mitzuschreiben. Und der war sehr, sehr schnell und konnte sehr, sehr schlecht erklären. Und der hat dann immer da runtergeschrieben, hat irgendwas bewiesen und hat dann am Schluss immer so ein Kästchen gemalt. Und so, das hat so was gesagt wie, das sehen Sie jetzt auch, gell? Mhm. Nö, aber
ja.
War dann die Folie weg. Und auf jeden Fall in der Schule hatten wir aber einen Projektor. Da konntest du, das war quasi ein Auflicht-Overhead-Projektor. Das war so ein Gerät, das war so groß wie 2-3 Staubsauger, also relativ fett.
Ja.
Und es war relativ hoch auf einem Wagen montiert, so in 1,50 Meter Höhe montiert auf so einem Wagen. Waren oben drauf dieses Riesengerät, das konntest du an der Seite aufklappen. Dann hast du da ein Buch reingelegt und wieder zugeklappt und hattest diese Buchseite projiziert. Du musstest aber schnell sein, weil dieses Ding, dieses Buch auch gleichzeitig versucht hat anzuzünden.
Ja, es sind wichtige, einmalige Handschriften aus der Stabi dadurch verschwunden.
Und das habe ich in meinen, wie viele Jahre Schule hat man so? 9 im Gymnasium?
Ja.
Habe ich das, glaube ich, 2-mal gesehen. Das war jetzt nicht der Hit bei den Lehrern.
Mhm. Ja, das verstehe ich. Das gab damals auch schon Kopierer. Wir hatten aber an der Uni, beim Overhead-Projektor auch einen, wir hatten an der Uni auch in Amerikanistik einen, wer dort Amerikanistik in München studiert hat, weiß es noch und wird sich lächelnd erinnern, auch einen legendären Overhead-Projektor-Benutzer, als alle anderen schon komplett andere Dinge benutzt haben, kam er immer noch so total süß mit so Folien angetapert. Und das ist einfach fantastisch. Die waren auch schon völlig ausgebleicht und so, aber das war... Der hat er knallhart durchgezogen. Das fand ich irgendwie nett. Das war sehr, sehr, ja, ganz viele legendäre Dinge ranken sich um diese Overhead-Projektor-Geschichten. Und wir haben das aber auch in der Schule, stimmt. Also gut, ich bin ja schon sehr viel länger, sehr früh in der Schule gewesen. Das war, klar, das war das Gerät. Ich weiß, den Erdkundeunterricht ging gar nicht ohne Overhead-Projektor. Und ich lese gerade 1927 zum ersten Mal so Liesegang, stimmt, Liesegang ist die Firma gewesen, die das stand immer da einer Seite drauf. Liesegang,
Also Liesegang macht Optik-Shit, das weiß ich wohl, aber die Projektoren waren von einer anderen Firma, oder?
Ja, ich glaube, die noch? Ich weiß nicht, bei uns, ich glaube wirklich, dass bei uns Liesegang jedenfalls an der Optik dran stand, also an dieser Seite jedenfalls. Ob die Firma anders hieß, weiß ich gar nicht. Hier stehen leider keine Marken. Ist auch egal. Jedenfalls, das waren schon immer großartige Sachen und ich bin nicht traurig, dass es weg ist jetzt. Ich hoffe, dass es weg ist. Meinst du wirklich, die werden noch benutzt? Nein.
Doch, klar. Die werden
also richtig so.
In jedem, also das ist doch das Einzige, was in wirklich jedem Schulzimmer, Klassenzimmer steht.
Also wir hatten immer noch.
Ich gehe morgen mal
in die Uni und guck, wie es da aussieht.
Wir hatten ja nichts an der Schule, außer in jedem Raum eine Tafel und einen Overhead-Projektor.
Ja, natürlich. Aber das waren ja andere Zeiten. Das war ja vor der Computerisierung.
Ja, aber in den Schulen ist auch davon kaum was angekommen, oder?
Als die Computer in die Welt kamen, bin ich schon aus der Schule weg gewesen. Du bist ganz verschwommen geworden hier. Du bist noch ganz verschwommen. Oder bin ich dann schon betrunken? Oder
ist das hier Buddelchip oder was? FaceTime?
Sag mal, das Buddelchip, das knallt sich ja voll rein. Ich weiß gar nicht, ich weiß, also ich, mir wird ja ganz tüdelig hier im Kopf.
Also ich sehe gerade auf den Fotos von Overhead-Projektoren, dass in den letzten 30 Jahren ist die Entwicklung weitergegangen und man braucht nicht mehr den riesen Kasten unten. Die gibt es jetzt unten auch flach.
Aha, kompakt.
Mhm. Und das, deswegen hatten die ja auch, ja, die ist, kamen ja immer, die kamen ja immer auf so einem Wägelchen. Die hast du ja nicht einfach hingestellt, sondern
ja, aber
die
das
kamen,
Kompakte, das ist ja nur runtergeklappt.
Nee. Wie doch, heißen doch. Die wohl? Ich weiß es nicht.
Ja, stimmt, aber die kamen im Wagen, du musst sie ja transportieren können, von Klassenzimmer zu Klassenzimmer.
Nein, weil in jedem Klassenzimmer ja einer steht.
Bei uns war das, nee, bei uns standen die nicht regelmäßig, die mussten, glaube ich, reingefahren werden.
Nee, das war fester Bestandteil, überall.
Nee, glaube ich nicht.
Wir hatten sogar fließend Wasser an der Schule.
Ja, das haben wir auch. Nur kalt.
Ja.
Ach, Schule. Ich muss mal wieder hingehen. Freiherr vom Stein-Gymnasium in Oldenburg, du, das war, ich habe das sehr geliebt. Ich war ein Fan.
Ich fand das an sich auch ganz okay.
Ja, also ich fand sowohl die Schulzeit als auch die Schule, das Gebäude mochte ich sehr gerne, aber das war so ein Atriumhaus. Das heißt, man konnte einfach immer im Kreis laufen. Mhm. Und die Älteren durften dann in den Innenhof gehen. Das war das ganz Große, da wurde dann geraucht und draußen mussten halt die Kleinen rumstehen. Aber ich bin die ganze Zeit wie ein Irre im Kreis gelaufen und habe dann immer 1000 Leute getroffen, was sehr, sehr nett war.
Wir wollten eigentlich immer mal die Schule in Doom nachbauen. Das wäre was gewesen. Aber dann hätten sie uns wieder, wären sie uns wahrscheinlich blöd gekommen. Schießerei, blöd und so.
Hilf mir auf die Sprünge. Na, ihr wolltet die Schule in Doom nachbauen.
Na, es gibt ja, Doom ist ja so ein kleines Schießspiel, was relativ populär war damals.
Ach so, sieh an.
Und damals konnte man schon aber mit größerer Mühe Level für Doom selbst bauen. Mhm. Und dann hättest du dort eben die Architektur der Schule. Da hätten die Leute falsch. Wahrscheinlich gesagt, so, nee, lass mal und.
Ihr hättet vermutlich relativ schnell Polizeibesuch bekommen, ja.
Mhm. Aber wir hätten ja nur Monster gekillt und sonst und nur virtuell und niemanden in echt. Mhm. Aber da hätten sie wahrscheinlich keinen Spaß verstanden.
Nee, ich glaube, das gab da, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, aber es gab, glaube ich, Parallelen gewissermaßen in späterer Zeit. Wo dann schlimmere Dinge rauskamen. Nein, das ist nicht sehr klug, seine eigene Schule nachzubauen in Schießspielen. Keine gute Idee.
Wahrscheinlich nicht.
Nein, ganz schlechte Idee.
Wir haben drüber geredet, haben das aber auch nur nicht gemacht, weil wir es nicht geschafft haben.
Vielleicht können wir nur deswegen jetzt gerade noch in Freiheit miteinander reden, das ist doch auch schön.
Nein, wer hat ja niemand echt geschossen.
Ja. Niemand hat die Absicht, dieses Ballerspiel in der Wirklichkeit umzusetzen. Nein, auch wenn die Lehrer natürlich zufällig Ähnlichkeiten. Ja, wir haben die nachgebaut, auch die Lehrer und auch ein paar Schüler haben wir nachgebaut. Ich weiß, aber meine Güte, nur im Spaß.
Das war, es wäre ja nur virtuell gewesen.
Natürlich.
Man wäre dann virtuell in Dom zum Pausenstand gegangen und hätte sich einen Hotdog bestellt.
Das ist wiederum nett.
Ah, diese Hotdogs. Es gab an meiner Schule, gab es in der Pause, hat der Hausmeister natürlich irgendwelchen Shit verkauft und der hat auch im Laufe der Jahre experimentiert mit anderen Sachen, hat er irgendwann mit Pizza angefangen. Die war auch gar nicht so schlecht. Das Problem war nur, dass die ganze Schule einfach 24/7 nach Pizza gestunken hat. Was jetzt eigentlich das Schlimmste ist, aber du kannst halt nicht 24/7 Pizza riechen, ohne dass es irgendwie irgendwann eklig wird.
Ja. Und ja, es verdirbt vieles.
Die war eigentlich ganz okay. Aber das Highlight bei dem Hausmeister waren eigentlich die Hotdogs. Das waren einfach offensichtlich Würstel in der Semmel. Mhm. Und das hat aber perfekt harmoniert. Also der hatte die perfekten Lieferanten für die perfekt geformten Semmeln in der richtigen Größe für diese Würstel. Hat die mit Liebe zusammengesteckt. Die korrekte Menge von Ketchup rein. Es war einfach 1,50 Mark. Sehr gut.
Mei, schön. Mhm. Ja, sowas hatten wir nicht. Bei uns war, glaube ich, das Verrückteste, was in meiner Zeit angeboten wurde, waren Käsestangen. Die ich damals aber auch nicht kannte. Kommen Käsestangen aus Bayern? Ich glaube ja, oder? Meinst du nicht? Ich glaube, Käsestangen kommen aus Bayern.
Also ich habe sie zum ersten Mal in Bayern gesehen.
Ich auch. Und ich kannte, ich glaube, im Norden gab es die damals noch nicht.
Aber zum Beispiel Käsestangen sind ja offensichtlich eng verwandt mit der Brezen.
Ja, genau.
Also wahrscheinlich aus dem süddeutschen Raum.
Ich würde es auch vermuten. Hier steht er. Ja, jedenfalls war das eine ganz, ganz wunderbare Sache. Und die sind in Bayern waren die sehr, sehr viel besser als im Norden waren die ein bisschen eklig. Und dieser Geruch, dieser gebackene Käse, der hat ja auch so einen sehr prägenden, also auch den Raum sehr prägenden Geruch. Und das war tatsächlich, wenn meine spätere Schule, also die Gymnasialzeit, einen Speisegeruch hat, dann ist es dieser leicht angebratene, fettige Käse, der auf den Käsestangen war. Wenn der auch schon so erkaltet war. Das war ja schwierig. Aber in Bayern lernte ich eben Käsestangen kennen und ich liebe Käsestangen. Das ist ganz, ganz schlimm. Wenn sie ein bisschen fettig sind und dieses Laugenkombination, diese Kombination aus Lauge und Käsestange. Das Einzige, was mich noch mehr verrückt macht, das ist mein Bäcker, also mein Arbeitsbäcker gewissermaßen, mein Bürobäcker ums Eck, der hat Caprese-Stangen. Das sind irgendwie so Blätterteigstangen mit, was sind alles, ein bisschen Käse ist glaube ich auch drin, mit so einer Tomatenmasse. Dann ist da noch, glaube ich, Mohn drauf und noch irgendwas. Ich glaube, ein bisschen Sesam. Das ist ein Wahnsinnsprodukt jedenfalls. Das sind irre. Ich fresse die Dinger weg. Das ist nicht mehr feierlich. Die sind ganz, ganz zart und die kann man so wunderbar aufreißen und dann sind die noch so teigig drinnen. Und die haue ich weg. Das ist nicht mehr wirklich nicht mehr schön. Ich kaufe inzwischen Mengen. Ich glaube, die gute Bäckerfrau da, die macht sich auch schon so ihre Sorgen. Die sagen, oh, Herr Mensch, bitte, nee, hör auf, du bestehst zu 90% inzwischen aus Mohn. Da musst du irgendwas machen.
Ah, Philipp Caprese-Seidel. Ich hatte mal so einen Job, wo auch gegenüber so ein Bäcker war. Und zum einen, das war der Job bei der Auskunft, bei der Telekom damals.
Ja,
und legendär. Da war... Ich habe ja den ganzen Tag nur gesagt, guten Tag, Hetzel, was kann ich für Sie tun? Auf Wiederhören.
Ja.
Dann bin ich zum Bäcker gegangen, guten Tag, bitte eine Apfeltasche, danke, auf Wiederhören.
Apfeltasche,
und
schwierig.
Da habe ich ein bisschen zu viel von diesem Süßkram gefressen und ich kann das nicht mehr sehen. Also ganz, ganz selten, dass ich mal so eine Nussschnecke, Apfeltasche oder sowas mir kaufe, aber das habe ich damals übertrieben. Das war zu viel. Das kann ich nicht. Ich hätte da andere Sachen mal auch nehmen sollen.
Kenne ich. Ich bin bei inzwischen tatsächlich, und ich habe jahrzehntelang diese Süßspeisen geliebt. Es gab so einige Sachen, die habe ich wirklich auch im Übermaß genossen. Inzwischen neige ich auch eher zu einer herzhaften Speise. Aber da gibt es inzwischen halt so wahnsinnig viele tolle Sachen, dass man einfach nichts vermisst.
Ja, aber...
Also Caprese-Stangen sind natürlich die Krönung allen Seins.
Manche Sachen sind mir auch echt zu süß geworden. Das ist...
Ja, Süßspeisen sind ja auch zu süß. Caprese-Stangen sind ja nicht süß, die sind ja herzhaft.
Ja.
Aber jetzt so gerade, was ich lange Zeit aß, so Mandelhörnchen oder Mailänderhörnchen, wie sie bei diesem Bäcker heißen, die ertrage ich nur noch ganz selten. Also dieses so Marzipan, ich bin ein großer Fan von Marzipan, natürlich als Holsteiner. Aber... das ist dann auch ein bisschen viel.
Zum Beispiel der Herr Great, der hat das Sprechkabine Starter Kit getwittert. Das ist ein Bier mit Haselnusscreme.
Ja.
Die aber auch nicht so krass süß ist wie die originale Nutella, nicht wahr?
Ja.
Und was haben wir noch auf Twitter bekommen? Ein Hörer hat geschickt einen Dönerburger. Das hat mich interessiert.
Ja.
Und zwar ist das, der Dönermann schneidet vom Döner runter, füllt das Fleisch in ein Schüsselchen, bereitet,
was ich sehr raffiniert fand,
den Rest von einem Burger vor. Und das Fleisch in dem Schüsselchen hat schon ein bisschen Form angenommen. Das kann er dann einfach über den Burger drüber stülpen.
Perfekt.
Mit Käse überbacken und dann den Burger zuklappen. Das hat mein Interesse sehr geweckt und es steht nicht dabei, wo es den gibt. Verdammt, du kannst doch sowas nicht schicken, ohne uns zu sagen, da gibt's das.
Ja, bitte noch nachschicken. Oder vielleicht ist er auch heimgemacht. Hausgemacht. Vielleicht muss man das nachbauen. Ich meine, man kann ja auch so ein Gyrosfleisch kann man auch so kaufen.
Aber das ist nicht das Gleiche.
Mal schauen. Vielleicht gehe ich morgen nochmal los und hole mir so Döner-Zubehör.
So, dann hatten wir gesehen, Hörer haben sich den Eichhörnchenlöffel bestellt. Das kann ich sehr unterstützen.
Der ist ja auch nicht so teuer. Man kann da eigentlich auch 10 kaufen, aber dann hat man sehr viel Platz verbraucht.
Dann haben wir gesehen, eine Vogeltränke, wo sich ein Eichhörnchen bedient. Das ist auch sehr gut. Und dann haben wir gesehen, ein Eichhörnchen, was ein bisschen plattgefahren wurde auf der Straße, wo nur noch der Schwanz übrig ist. Aber so ist das. Der ist
auch
puschelig und weht im Wind. Das habe ich ja neulich vor der Tür gesehen. Das war gar nicht so schön, aber es hat noch ein bisschen gepuschelt.
Mhm. Ja. Das ist aber traurig. Mit sowas kann man jetzt nicht hier. Nein, wir brauchen was anderes. Wir brauchen was Positiveres. Was gibt's denn noch mit Eichhörnchen? Habe ich nicht vorhin irgendwas mit Eichhörnchen gesehen? Ich habe was mit Eichhörnchen gesehen. Ich habe noch vergessen, was. Weg. Schon wieder ist es weg, du. Immer ist es weg. Aber ich habe damals schon darauf hingewiesen, dass Professor Brinkmann in der Schwarzwaldklinik so ein Eichhörnchen, was hatte der nochmal? Das habe ich, glaube ich, auch mal getwittert in den ganz frühen Jahren unserer Sendung. Ich glaube, da Brinkmann hatte irgendwie in seinem Chefarztzimmer, in seinem Klinikumschefzimmer hatte er irgendwo ein Eichhörnchen-Kontext. Ich erinnere mich noch dunkel. Aber nur dunkel eben. Schade. Egal.
Egal. Wir haben ein bisschen, hast du den Film geschaut?
Bitte?
Den Film Miss Peregrine?
Ja, aber das ist, ja.
Nicht für dich?
Null. Ich verstehe diese Filme auch nicht.
Also Miss Peregrines Insel der Besonderen, auf Deutsch heißt er die Insel der besonderen Kinder, ja. Oder Miss Peregrines Home for Peculiar Children. Und ich bin nicht einverstanden mit Peculiar und Besonders. Weil Besonders klingt so ein bisschen wie, die sind besonders, also Sonderschule, ja, ja. Die sind ein bisschen doof im Kopf. Das ist es halt nicht. Ja,
was ja sagt, gut, aber das ist, glaube ich, eher ein da treffen, glaube ich, zwei Sprachwelten aufeinander. Klinge ich gerade komisch? Ich klinge so komisch gerade, oder? Nö. Oder bin ich jetzt echt schon betrunken?
Nö, alles im grünen Bereich.
Na gut.
Also Leo meint, sonderbar, besonders, eigentümlich, sonderlich, eigenartig, seltsam, eigenbrötlerisch, auffällig. Ist aber alles nicht das, was Peculiar in der Bedeutung eigentlich meint. Außergewöhnlich vielleicht.
Ja, irgendwie sowas.
Ja. Auf jeden Fall dachte ich, den müssen wir sehen wegen Eva Green.
Was ein guter Grund ist, und Asa Butterfield spielt auch mit.
Mhm, das ist der Herr aus
Sex Education.
Sex Education, der Junge aus Sex Education. Davor war er hier bei Miss Peregrine. Und ich dachte, Eva Green würde diesen Film tragen, aber sie spielt gar keine so große Rolle eigentlich.
Ja, aber das, was sie macht, macht sie ganz hervorragend.
Ja.
Ich liebe sie sehr für dieses kleine, was sie auch bei Bond hatte, dieses Mokante, dieses sanfte Lächeln, dieses ganz leicht in sich gekehrte Lächeln, das liebe ich sehr an ihr. Das ist, glaube ich, das hat sie da auch. Und das mag ich sehr. Ganz abgesehen davon, dass sie natürlich auch ein sehr attraktives Äußeres hat.
Sie, der Film ist von Tim Burton und natürlich enthält er alle Tim Burton-typischen Dinge. Ne?
Ich glaube, also, ich mag auch Tim Burton nicht so gerne.
Tim Burton ist halt ein bisschen einseitig insgesamt. Ne? Also der hat so ein Ding, was er immer macht, ja. Und der macht mehr oder weniger immer das gleiche Ding und das ist ja auch okay. Also das kann er auch, das ist auch gut so und alles, aber der Film ist an sich so ein bisschen hier und da zu dünn, aber ich fand ihn schon auch so irgendwie ganz, ganz unterhaltsam. Also irgendwie so ein bisschen Zeitreise und so ein bisschen Mutanten oder wie auch immer man die besonderen Kinder nennen möchte.
Ja,
und so ein bisschen Sam Jackson ist eigentlich, finde ich auch meist gut, aber hier auch sehr, sehr dünn. Also, aber ich fand es trotzdem ganz nett mal anzuschauen. Ich hatte den noch nicht gesehen, der läuft gerade auf Netflix. Und der hat er nicht gefallen.
Nee, mir hat er überhaupt nicht gefallen, aber ich mag auch solche Sachen nicht. Ich mag ja auch so alles Übersinnliche nicht. Es gibt ganz, ganz wenige Filme, wo ich sowas akzeptiere. Und so Zeitreisengeschichten, das ist alles nicht meins. Zeitreisen akzeptiere ich nur bei Zurück in die Zukunft und bei meinetwegen noch Buck Rogers gewissermaßen und bei der wunderbarste Zeitreisenfilm, den ich kenne, ist
Die Zeitmaschine.
Alles eine Frage der Zeit. Der mit dem Dingsbums. Dessen Namen ich nicht aussprechen kann, der auch bei Star Wars einen komischen Bösewicht spielt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, geschweige denn, dass ich ihn aussprechen könnte.
Der Bösewicht bei Star Wars, den man nicht aussprechen
kann. Ja, diesen mit den roten Haaren, wie heißt denn der nochmal, Mensch? Der spricht, man kann keinen, ich glaube, nicht mal einen Teil seines Namens aussprechen. Also ich kann es jedenfalls nicht.
Welcher Bösewicht, welcher Film?
Na, die neuen Filme, also die Jungen, die ganz Jungen, die jetzt halt laufen. Mhm. Wie heißt denn der? Und der heißt diese Dom Gleason. Gleason kann man aussprechen, stimmt. Ich irrte mich.
Der Nazi-Typ. Dom.
Ja, der, genau, der, also bei Star Wars ist er so ein komischer Nazi-Typ. Und bei Alles eine Frage der Zeit.
General Hux ist die Rolle.
Genau, ja. Und bei Alles eine Frage der Zeit, About Time, geht es ja auch um eine, so eine Zeitreise. Und das ist einer der schönsten Filme, die ich überhaupt seit langem gesehen habe. Rachel McAdams und Bill Nighy. Also das sind alles ganz, ganz viele Helden. Und das, aber sonst akzeptiere ich einfach keine Zeitreisenfilme. Dann mag ich so Mutantengestalten nicht sehen. Und ich habe auch diesen Film nicht kapiert. Ich wusste ganz oft nicht, auf welcher Ebene sind wir jetzt gerade? Warum machen sie das, was sie tun? Was soll denn das eigentlich alles? Ich verstehe das alles immer nicht. Und dann war es plötzlich wieder ein Vogel und dann war sie plötzlich wieder Eva Green und das ist alles so kompliziert gewesen. Und ich komme noch nicht mit. Das ist nicht meins. Ich bin da, glaube ich, zu holsteinisch. Ich möchte einfach sehen, was ist und dann ist gut. Und ich möchte aber nicht, dass da plötzlich ein Eva Green ein Vogel ist. Und danach wieder Eva Green.
Ich mag auch lieber, wenn Eva Green ist und das ist das dann schon okay.
Ich meine, als Vogel hätte sie niemals Bond-Girl werden können, das muss man sich auch mal klar machen.
Der nutzlose Vater ist der Typ aus der IT-Crowd und hier der Butterfeld und alles. Ich fand das eigentlich ganz okay. Ich bin schon zufrieden eigentlich heutzutage, wenn ich genug Aufmerksamkeit zusammenbringen kann für einen ganzen Film.
Ja, stimmt, das sehe ich aber auch in der Tat. Ich habe den jetzt ein paar Mal unterbrechen müssen und dann, also ich habe den auch nicht am Stück geguckt und ich merke auch, ich habe auch die Nerven nicht mehr. Vielleicht aber, wenn ich entweder keinen Bock habe, auf jeden Fall hatte ich keinen Bock. Ja, ich habe den gesehen und ich wusste, oh Gott, aber Dir zu Leben habe ich ihn gesehen. Und es gab auch Sachen, die ich ganz, ganz nett fand. Es gab auch schöne Szenen und es gab auch schöne Bilder und schöne Ideen. Aber ich merkte dasselbe mit dem Star Wars. Ich habe den ja gerade bestellt, der ist gestern gekommen und ich habe ihn angemacht und ich konnte ihn nicht am Stück sehen. Ich wollte ihn wirklich sehen, weil ich dachte, wir müssen jetzt so reden, weil er neu auf DVD ist. Und ich dachte, ich war so angeödet von diesem ganzen Kram. Schlimm. Schlimm. Ich glaube, wir sind einfach so eine, vielleicht wie die Generation Videoclip. 3 Minuten, dann ist Schluss.
Ja, so ein bisschen. Also der Peregrine-Film ist so ein, der ist schon nicht super. Also der ist schon, aber der ist okay und okay ist ja schon fast gut genug. Also da ist ein bisschen Story dahinter und das ganze Finale mit den Freunden auf dem Vergnügungssteg ist so ein bisschen, naja, okay, gut. Und Sam Jackson, aus dem kann man mehr rausholen, aber ja. Sam Jackson unterschreibt auch alles. Wenn du dem so einen Vertrag hinlegst, guck mal Sam, hier ist Geld, dann unterschreibt er und macht den Film ohne
groß. Was muss ich machen? Was soll ich eigentlich machen dafür, Leute? Kann mir jetzt jemand sagen.
Weiße Perücke und weiße Kontaktlinsen. Okay, mache ich.
Kein Problem.
Und ich habe noch ein bisschen nachgelesen, also ich meine, die Geschichte mit den Augen zum Beispiel, da war im Buch benutzen sie da was anderes, im Buch fressen sie nicht die Augen, sondern die Seelen.
Das zum Beispiel war eine Sachen, wo ich mich fast übergeben hätte. Ja, dass es einfach Wesen gibt, die sich von Kinderaugen ernähren, gewissermaßen.
Einen großen Teller voll.
Ja, das fand ich echt eklig. Und da war ich kurz vor auszuschalten.
Da ist auch die Begründung so ein bisschen, naja, dünn und also irgendwie so, es stört mich manchmal so, wenn ich nicht in diese fiktive Erklärung einsteigen kann, so, ja. Wir müssen aber diese Augen essen, weil das sagen wir jetzt so, dass das so ist und dann ist das so.
Ja.
Und das finde ich so ein bisschen dünn. Aber es ist nett anzuschauen, es sieht alles, das Haus ist sehr toll, Eva Green ist sehr toll und
ja, der Butterfield ist auch großartig.
Dieses ganze da gibt's auch diverse Serien, so die in Wales spielen und dann ist alles irgendwie sehr grau und traurig und alle in Wales sind immer sehr traurig und sehr grau und immer ist irgendjemand tot und dann muss ermittelt werden. Ist immer das Gleiche im Grunde. In Wales. Ja. Warst du schon mal in Wales?
Typisch Wales. Nein, leider nicht. Da ich ja kein großer Flugreisender bin.
Die haben einen Tunnel für dich gegraben.
Ich weiß. Aber das habe ich auch noch nicht geschafft, weil ich ja, wenn ich reise, immer nach Schleswig-Holstein reise.
Dann
oder
wäre es ja nur noch ein kleiner Katzensprung durch den Tunnel.
Ja. Ja, ein bisschen Sprung ist schon noch. Mein Tunnel ist der Elbtunnel. Aber das ist, ich werde auch da mal hinfahren, gar keine Frage. Und dann schaue ich mir das alles mal an. Auch so überhaupt Tralala-Welt, Name vergessen, egal. Schaue ich mir alles mal an.
UK.
Genau, dieses England. Ja. Und Küste, Cornwall, 5-Freunde-Gegend. Allein dafür. Wobei ich eigentlich eher nach Schottland tendiere. Ich möchte eigentlich mal in Schottland wandern.
Ein Hörer hat angedroht, dass er mir schottische Getränke schickt.
Was trinkt denn der Schotte? Der trinkt nur Whisky.
Und was dazu?
Salzstangen?
Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es hier, glaube ich, schon mal erzählt, aber du hast es verdrängt und es ist besser so. Was? Und es gibt eine Limonade aus Schottland, wo man Whisky reinschüttet.
Ach so, ja, das habe ich abgelehnt.
Ja.
Ja, gut, klar, da bin ich streng. Aber schicken kann man ja alles mal und dann kannst du es mal probieren und dann können wir telemäßig drüber reden, wie es so ist, ja, was du da trinkst. Und
da müsste ich, mir aber noch einen Whisky besorgen. Was nehme ich da? Ich habe keine Ahnung.
Ich auch nicht. Ich mag das meiste nicht. Ich war ja, wir sprachen unlängst davon bei so einem Whisky-Tasting und das war ja alles nicht meins. Ich habe als tatsächlich mein Whisky ist, wenn ich denn Whisky kaufen muss und trinken soll, dann ist dieser Jameson irisch, glaube ich allerdings, in Verehrung von Kinky Friedman. Kinky Friedman, der großartige Autor, der trinkt immer Jameson Whisky und den habe ich auch mal gekauft und damit war ich zufrieden. Mhm. Das kann man gut trinken.
Gibt es denn hier so einen normal im Laden?
Ja. Ja. Okay. Das ist ein ziemlicher Standard-Whisky. Also nicht das ganz Schlimme.
Ich bin der komplette Banause. Ich kenne
ihn auch. Nichts. Ich auch.
Also ich Whisky weiß,
ist mir auch, gibt mir auch nichts.
Nichts außer Jack Daniels. Und das ist, glaube ich, geht nicht als Whisky durch, oder?
Ich glaube, einige schon. Also ich glaube, es gibt da auch feinere Dinge davon. Aber dieses klassische, was man sich so als Kind, als Teenie so mit Whisky-Cola gemischt hat, das ist, was hat er noch? Ballantines. Tranken wir sehr viel und es war echt eklig. Also hat mir das jahrzehntelang habe ich kein Whisky riechen können, weil ich mich dann sofort übergeben musste.
Kenne ich alles nicht.
Hast du das nie gehabt? Whisky Cola, also Abende, die durch Whisky Cola abrupt beendet wurden?
Nee, ich hab als Teenie nichts getrunken.
Achso, das ist natürlich schwierig dann.
Ich habe dieses ganze Zeug, wo meine ganzen Freunde irgendwie kotzend in der Ecke lagen, habe ich alles ausgelassen.
Hast du am Computer gesessen? So, mal gucken, was denn hier, ich mache einen Podcast, warte mal. So. Ja, aber da hast du natürlich, ist dir viel erspart geblieben.
Die haben das damals genannt Expedition ins Bierreich.
Ja, sehr originell.
Mhm, habe ich nicht gemacht.
Nee. Naja, nee, das Bier war auch nicht das Problem. Also das Problem war echt, dass man sich eine Zeit lang so wirklich mit so Whisky-Cola-Sachen, das waren so diese verzweifelten Partyabende. Das war ganz, ganz schrecklich. Also allein schon Whisky und Cola zu mischen, ist ja schon total eklig. Aber das ist, fühlte dann sehr schnell dazu, dass der Abend vorbei war, aber nicht auf eine schöne Weise vorbei war, dass man schlafend im Bett lag, sondern dass man sich einfach im Elend gewälzt hat und schlecht drauf war und das kleinste Bäuerchen schon nach Verderben roch und das war alles ganz, ganz eklig und schlimm.
Also was, darf man nicht machen. Was meine Schulkameraden sich damals reingeschüttet haben, war halt der Limes und ich weiß nicht mal, was das ist. Was ist denn der Limes?
Irgendwas Fruchtiges.
Das gab's fertig gemischt irgendwie, aber ich weiß nicht, was da. Wahrscheinlich ist es besser, dass ich das nie.
Das gab es hier in diesem, wie hieß das, Nachtwerk? Gab es mal diese
Nachtgalerie Limes Getränk in der Wikipedia. Besteht aus Fruchtpüree und Wodka.
Ach, Wodka, ja.
Am bekanntesten ist der Erdbeer-Limes, Mango-Sauer-Kirsch-Himbeer-Limes. Der Wikipedia-Eintrag ist ganze 2 Zeilen lang.
Ja.
Und das ist einfach nur Wodka mit Erdbeer drin. Also im Grunde Wodka.
Ja. Was aber nicht, also das, daran habe ich relativ, eigentlich aber auch gute Erinnerungen, denn das Limes, das hatte ich das gab es in der, ich glaube, hieß das nochmal Sportsbar oder Bikini-Bar in Landshut, es war legendär. Das war, als ich nach Bayern kam, gab es, habe ich es schon erzählt? Da gab es da gab es in einer der Gassen, in einer der wunderbaren Gassen in Landshut, gab es eine Bar, die so ganz im Erdgeschoss war. Man konnte da aus dem Fenster quasi direkt so auf die Straße gucken und war so auf Augenhöhe mit den Dackeln. Und da habe ich einige der wundervollsten Abende meines Lebens verbracht. Auch sicherlich ist Alkohol in größerer Menge zu mir genommen. Und da gab es auch immer diesen Erdbeer-Limes. Und es gab da irgendwie so ein, wie ist das, Zombie oder so? Auch diese Vernichtungsgetränke. Mhm. Und ich kannte das alles überhaupt nicht. Und es war für mich eine komplett bunte neue Welt, die sich auftat. Als Jungvolontär.
Und Zombie, gib mir 4 davon.
Und noch einen für unterwegs. Und noch einen für den Heimweg. Und nee, das war wirklich schön. Das war eine ganz, ganz schöne Zeit. Und also es war nie schlimm. Es war alles immer nur schön. Es war wirklich, man brauchte dann die ganze Ländgassenbreite, um nach Hause zu gehen. Also als Einzelperson. Aber es war wunderbar. Es waren wirklich ganz, ganz tolle Jahre in Landshut. Und diese Bar, die habe ich sehr gemocht. Da ist inzwischen was anderes drin. Also ein Nicht-Getränke-Ding. Aber das war eine ganz, ganz schöne Zeit. Und da gab es immer diesen Erdbeerlimes. Und den gab es auch hier in München. Es war so eine Riesendisco. Ich glaube, sie hieß Nachtwerk oder so. Ist die Nachtwerk? In irgendeiner Landstraße?
Nachtgalerie?
Nee, das glaube ich, oder nee, ich glaube nicht. Aber nee. Ich bin nicht mehr sicher. Hm. Ich meinte, es hieß irgendwas mit Werk. Aber ich weiß nicht genau. Das war in meiner ganzen, auch in dieser ganz frühen Bayern-Zeit. Und da fuhr man dann nachts hin, wie man es so machte, und tanzte. Und da gab es diesen immer umsonst. Da wurde einem umsonst immer so ein kleines Plastikbecherchen Limes gereicht. Und ja, aber von diesen Abenden weiß ich nicht mehr. Das war die, da musste ich mich erst einmal in Bayern gewöhnen. Und das war alles neu und fremd. Und ich war noch ganz verwirrt von diesem Kulturwechsel, den ich erfuhr. Und das war der Ort, in dem viel Kulturwechsel stattfand bei mir. Mhm. Im Kopf. Und dann fuhr man wieder nach Niederbayern zurück und hat versucht, das zu vergessen, was man gerade erlebt hat.
Und die Erdbeeren haben geholfen dabei.
Ja, natürlich. Frucht, immer.
Ich habe vom Basti bekommen einen Zelebrator.
Oh ja.
Vom Einger.
Ja.
Zelebrator Starkbier, dunkles bayerisches Starkbier.
Wie viel?
Mit zwei Böcken drauf.
Ja,
ja. Und es hat auch nur 6,7.
Ja, das ist ja nix.
Verhältnismäßig nix, aber geht
das ich auch hier.
Doppelter Bock durch. Und ich habe immer so ein bisschen Angst vor diesen Zelebrator, also vor diesen Arthur-Bieren.
Ja, zu Recht.
Weil die sind so ein bisschen hinterhältig.
Ja.
Das ist weniger, dass da irgendwie da ist irgendwas anderes drin. Neben dem Alkohol muss da noch was anderes drin sein.
Ja,
weil manchmal. Du denkst so, das ist ja nur das ist eine 0,33er Flasche,
ja,
und das ist nur 6,7%. Normales Bier hat 5. Was soll schon schief gehen?
Ja.
Teleprost.
Aber Teleprost. Die Kamera ist da hinten.
Das schmeckt so mittelgemein. Mhm. Das ist auch sehr malzig. Hat aber nicht diese Faust ins Gesicht, wie das vom letzten Mal. Dieses, was war das?
Weiß ich nicht mehr.
Lass mich nachsehen. Das letzte Mal.
Wo ist unser Getränketagebuch?
Sprechkabine.de.
Was tranken wir beim letzten Mal? Vor einer Woche.
Der Ritterbock war das, glaube ich.
Ah, das kann sein.
Vom König Ludwig. Ja, der Ritterbock, der war sehr gemein und hat dir so die Zähne rausgeschlagen. Der Zelebrator ist so ein bisschen milder.
Ja.
Aber mal sehen.
Schön.
Mhm. Aber kann man diese, das kann man echt auch nur in 0,33 ist die größte Dosis, die man da nehmen sollte, sonst.
Ja, gut. Mhm. Aber stimmt, Starkbier, das kannte ich auch nicht, als ich aus Schleswig-Holstein nach Bayern zog. Da war ich außer Anfang 20. Da war ich für ein Seminar oder einen längeren Kurs hier in München und kannte einfach kein Starkbier. Das war mir einfach fremd. Und
hier, Philipp, trink mal.
So ungefähr war es dann. Ich habe irgendwas bestellt, weil der Name so originell klang. Es war irgendwie so ein Arthur-Ding. Und wir saßen da in dieser Seminargruppe am Abend rum. Und ich war nach einem Bier komplett weggeschossen. Ich meine, damals kannte ich es ja kaum. Das war diese frühe Trinkzeit, als ich noch nichts gewohnt war. Und ich war nach einem Bier komplett bedient. Der Abend war komplett gelaufen. Es war nett, es war total lustig, aber ich war halt sehr überrascht, bei einem Bier praktisch wehrlos zu sein. Wie Gregor Samsa auf dem Rücken liegend und mit den Beinen schlackernd.
Ja, uns wurde berichtet, dass wohl in Straubing das Starkbierfest war wohl auch eine ziemlich große Corona-Party.
Ja, offenbar, ja. Ja, ja.
Gar nicht so gut.
Nein, nicht gut.
Und meidet solche Ansammlungen von Leuten. Viel Luft.
Jedenfalls, sehr ja, in gut. In diesen Zeiten natürlich. Mhm. Sonst ist es schon okay. Oder gerade das, was ja jetzt auch ausfällt, das Gräubodenvolksfest in Straubing. Das ist für mich dann schon ein bisschen schmerzhafter, weil ich da ganz gerne bin, tatsächlich.
Mhm. Wie viele Millionen Besucher sind da? 8, 9?
Nee, das sind weniger. Aber es ist, ich glaube, trotzdem riesig. Es ist, glaube ich, nach der Wiesn in Bayern, glaube ich, das Größte. Und es ist einfach sehr, sehr nett. Das gefällt mir wirklich wahnsinnig gut, das Gräubodenvolksfest, das ich immer Gräubodenfest nenne und dafür immer bestraft werde. Mhm. und oder strafend angesehen werde. Und ja, schade, dieses Jahr auch nicht. Aber nächstes Jahr feiern wir wieder.
Aua. Ich hatte einen Albtraum, dass ich aufs Tollwood gehen muss. Und das findet trotzdem statt und es sind überall Leute und es war ganz schrecklich.
Ja, mein Tollwood fällt auch aus. Auch wieder. Wir verpassen dieses Jahr schon einige Speiseangebote, muss man sagen.
Ja, aber Tollwood, mit dem bin ich fertig. Das hat mich letztes Mal und die letzten zweimal, glaube ich, sehr enttäuscht. Das war sehr teuer und dafür schlecht, so danke.
Ja, ich habe natürlich andere Tollwood-Erfahrungen, weil ich ja Tollwood überwiegend als Konzertort kenne. Mhm. Und das mag ich sehr.
Das ist, wäre sehr nett geworden, ja.
Ja.
Aber da hatte ich auch ein Konzert. Wie hieß denn der, wie heißt denn der Typ mit der Mütze, der immer die Mütze auf hat? Der Typ mit der Mütze, der
ist Deutscher?
Nein. Amerikaner.
Mütze.
Schwarzbart. Mütze.
Ach, Gregory Porter?
Ja.
Nee, doch.
Ja, 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 ja.
Mach sie an.
Das Konzert, das hatte ungefähr draußen 35 Grad und im Zelt ungefähr 85 Grad.
Ja, ja, ja.
Und
ja.
Er hatte die Mütze auf, das Armschwein.
Ja.
Und ich, das war warm, das war sehr warm.
Ja, natürlich war es warm. Warm ist es schon immer, aber eben auch ganz nett. Also ich habe da echt sehr, sehr gute Sachen gesehen, die ich, sehr viele so Bands, die man also als Kind kannte. Mhm. Also im letzten Jahr, war es letztes oder vorletztes Jahr? Letztes Jahr, glaube ich, mit Nena, Tears for Fears. Das war allein diese beiden Konzerte waren schon cool. Und davor, vor Tears for Fears, war die Vorgruppe gewissermaßen, oder die Vorkünstlerin, war Alison Moyet. Und das waren richtig coole Abende. Das waren wirklich, ich saß einfach zwei Abende komplett elektrisiert da, schwelgte in Erinnerung und stellte mir fest, das kommt auch von der, das Lied, das ist ja Wahnsinn, Wahnsinn. Und das war schon sehr, sehr groß. Das, insofern, da trifft man immer so Sachen, auch wenn den Reinhard Fendrich habe ich da schon gesehen. Also das finde ich schon immer ziemlich cool. Also das sind immer so leichte Nostalgie-Momente, die ich sehr, sehr mag. Und da ist Tollwood wirklich großartig. Und die Stimmung bei Nena, die kann man nicht beschreiben. Das war eine Sensation. Wirklich, das war, als das ganze Zelt einfach in Liebe da saß. Oh Gott, und Alanis Morissette habe ich auch noch da gesehen. Oh Gott, Tollwood. Ich vermisse dich doch.
Ja, gut.
Nächstes Jahr. Alles nächstes Jahr. Element of Crime ist nächstes Jahr da.
Du bist grün geworden.
Ich bin grün geworden?
Mhm.
Verdammtes Chip. Buddelchip. Wieso bin ich grün geworden?
Ich habe dir einen Screenshot geschickt, du bist einfach grün geworden.
Ich weiß. Ich bin wirklich grün geworden. Wieso bin ich denn so grün geworden? Ich sehe aus wie Yoda.
Mhm.
Aber bin ich jetzt immer noch grün?
Jetzt bist du wieder normalfarbig.
Oh Gott sei Dank.
Oder bist du normalerweise grün? Und
Nein, ich bin normalerweise nicht vierfarbig.
Sollen wir ein bisschen über den Mandalorian sprechen?
Ja, du hast ihn jetzt frischer gesehen. Ich habe ihn vor vielen Wochen schon gesehen.
Ich habe jetzt zwei Folgen.
Ich weiß schon gar nichts mehr.
Also hier Spoiler, die ersten zwei Folgen.
Ja.
Ich hatte schon mal einen Teil von der ersten Folge gesehen und jetzt habe ich zwei Folgen heute angeschaut. Zuerst mal technisch, der Disney Plus gerade, der hat also zumindest heute einen schlechten Tag. Ich habe irgendwie entweder Pixelbrei bekommen oder ein krass dunkles Bild, was ab und zu ein bisschen heller wird. So als würde jemand so am Helligkeitsregler so drehen, so ab und zu. Und das war irgendwie kaputt. Dann habe ich ein HDR ausgeschaltet und dann hat es ein bisschen besser funktioniert, war immer noch unscharf wegen Corona-Drossel. Also richtig glücklich war ich jetzt heute mit der Abspielqualität nicht. Aber also gut, das ist jetzt
ist Tagesform.
Tagesform, Sonderfall und na gut. Ansonsten hatte ich zu kritisieren am Special Effect vor allem den ersten Landspeeder, der da reinfährt mit dem Droiden. Da fährt...
Das weiß ich nicht mehr, das ist schon lange
her. Der Mandalorian geht in die Bar, haut ein paar Leute um und nimmt seine Bounty mit und will dann wegfahren. Und dann kommt zuerst so ein Landspeeder mit einem Droiden drin und sagt dann, nee, keine Droiden hier. Und dann fährt er weg und dann kommt ein anderer mit dem Typ mit dem Bart, der Taxifahrer. Und der erste Landspeeder, der sieht einfach super billig aus. Das ist so der erste Special-Effekt in der Serie und der sieht scheiße aus. Ja?
Das, wie unterschiedlich wir sowas gucken.
Das ist halt... Ich verstehe ja, dass das nur eine Serie ist und kein Film und da muss ein bisschen am Geld gespart werden, aber bitteschön, Das erste fliegende Objekt in der Serie. Nach 5 Minuten. Einfach da mal $100 mehr auf den Tisch legen. Schauen wir mal, dass das gut ausschaut.
Ja.
Das hat mich direkt vom Start weg so ein bisschen abgeturnt. Jetzt beim zweiten Anschauen war es okay. Ich kann jetzt drüber wegschauen. Aber das war halt ungünstig, so ein bisschen.
Ja, man muss, glaube ich, ganz kurz mal sagen, Mandalorian, da geht es einfach um einen Kopfgeldjäger, der ein bisschen aussieht wie Boba Fett. Also mit so einem Helm jedenfalls unterwegs ist. Und der als eine Beute diesen Baby-Yoda. Mhm. Eigentlich soll er ihn abgeben, aber er erkennt schon...
Eigentlich soll er ihn killen.
Genau, eigentlich soll er ihn killen. Mhm. Von Anfang an?
Ja.
Jedenfalls fängt er an, diesen Baby-Yoda eben nicht zu töten und nichts abzugeben, sondern zu beschützen. Und eigentlich ist es so ein Buddy-Road-Movie. Ein Kopfgeldjäger, ein schwer maskierter Kopfgeldjäger und ein kleiner Baby-Yoda fliegen durch die Welt.
Ja.
Und werden verfolgt.
Das ist natürlich einerseits ein super billiger Trick. Baby-Yoda ist einfach ein fantastischer Hit.
Ja, das ist wie Sherry bei der Schwarzwaldklinik. Und das, klappt.
Der ist einfach so brutal süß. Es ist einfach wie Yoda auf einen Gremlin draufgebaut. Und
ja, genau.
Es ist so gut.
Von der Silhouette ist er wirklich ein Gizmo. Mhm. Also das ist in der Tat, der setzt auch voll auf diesen Gizmo-Effekt. Also der macht ja dieselben Geräusche, die gleichen Augen und Ohrenbewegungen. Das ist voll Gizmo. Ja, aber das ist völlig in Ordnung. Mogwais sind ja auch gut.
Man kann alle 30 Jahre mal so einen Mogwai recyceln.
Ja, absolut.
Und den Baby Yoda, den hatten die garantiert 20 Jahre in der Schublade und haben sich überlegt, wo tun wir denn jetzt raus? Was müssen wir pushen?
Ja.
Und
da kam Gott sei Dank die Streaming-Welt.
Gut eingesetzt. Glückwunsch, Disney. Baby Yoda wird dir Milliarden bringen.
Ja.
Und ich finde ganz gut, dass das Ganze sich sehr viel Zeit lässt, weil du die ganze erste halbe Stunde oder sowas, wo er seine erste Bounty einsammelt, eigentlich völlig bedeutungslos bis jetzt. Ne? Also da wird nur mal ganz langsam eingeführt, oi, das ist ein Bounty Hunter. Und der geht halt rum und huntet Bounty.
Ja, was er halt so macht.
Ist ein Job.
Ja.
Ist es ein ganz normaler Bürojob, geht 9-to-5 dahin und sagt, grüß Gott, bitte Bounty.
Ja.
Und sie lassen sich halt die Zeit, alles so ein bisschen gemütlich. Weißt du, der erste Typ, den er einkassiert, der ist der Lila, ja, so ein lila Typ.
Keine Ahnung.
Oder grün, irgendein Alien halt. Den sammelt er ein und der quatscht ihn voll und ey, ich muss mal aufs Klo und ja, ich versuche abzuhauen und nee, auf dem Schiff hängen noch ganz viele andere karbonisierte Typen rum.
Ach stimmt, ja. Stimmt.
Und dann wird er auch karbonisiert und dann gibt er Ruhe.
Notgedrungen. Pass mal auf, wenn du noch weiter quatscht, karbonisiere ich dich. Oh nein.
Und dann holt er sich einen neuen Auftrag ab und dann geht er irgendwie zu den übrig gebliebenen Stormtroopern, die dann, was im Imperium ist vorbei, aber es gibt natürlich noch die Rogan Stormtrooper, die da irgendwie rumhängen, auch in den irgendwie abgegammelten Uniformen, wo die Helmchen schon ein bisschen kaputt sind, das ist alles ganz geil. Dann ist da
so. Der hätte das niemals durchgehen lassen.
Ja, der hat immer auch bestanden drauf, dass poliert wird. Aber
noch drüber polieren hier so. Ja, also meine Sturmtruppen sollen glänzen, wenn ich sie fertig mache.
Wie heißt sie bei Episode 7? Die Dingsbums? Die Oberstormtrooperin mit dem polierten Helmchen?
Weiß ich nicht.
Weiß schon.
Ich weiß schon, wie du meinst, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Das ist keine Ahnung.
Captain Phasma? Ist das Captain Phasma, oder?
Ja, ich glaube, ja, stimmt, genau, ja.
Und ist das die glänzende... Das
Augenrollen vor, dass jawohl. Wir hier nicht auf Namen kommen.
Ja, Namen sind schwierig.
Augenrollen in der Hörerschaft. Oh Gott, nicht mehr das wissen die. Und dann reden sie über dieses Thema. Ganz schön gewagt, meine Herren.
Naja.
Aber das ist völlig in Ordnung. Rollt ruhig Augen.
Und er kriegt einen neuen Auftrag und das im Grunde ist das schon die ganze erste Folge. Also eigentlich ist nichts passiert und das ist gut so, weil du hast die Zeit im Fernsehen, mehr Dialog ist mehr billig und trotzdem können sie sich so ein bisschen Zeit lassen so für ja, eine kleine gepflegte Fotzerei in der Kneipe und so alles, also diese Standardkomponenten sind da drin und neu umgesetzt und irgendwie nett. Das sieht, obwohl der erste Landspeeder irgendwie scheiße aussieht, der Rest sieht ganz brauchbar aus. Und auch das Design von Helmchen und Raumschiffchen und Aliens und Zeug ist alles korrekt. Und sie bedienen sich aus den 40 Jahren Star Wars vorher von
auf charmante Weise.
Irgendwelchen, weißt du, das kleine Vieh, was das Haustier von Jabba the Hutt ist, auf dem Grill.
Ja, ja.
Und solche stimmt. Sachen.
Ja.
Das ist einfach sehr nett. Und das bedient mein Bedürfnis, in dem Star Wars-Universum ein bisschen Zeit zu verbringen.
Ja, und auf eine durchaus gekonnte Weise, finde ich. Also gerade diese ganzen Anspielungen, es kommen ja ganz, ganz viele Anspielungen vor. Ich habe jetzt die Hälfte wieder vergessen. Also eigentlich habe ich fast alles wieder vergessen. Ich weiß nicht, da kamen ja auch Szenen 1:1 vor. Also diese ganzen, kommt mich Mos Eisley sogar wieder vor. Also so weit bist du noch nicht. Jedenfalls kommen da einfach ganz viele Dinge, kommen wieder vor und du siehst einfach ganz super viele Szenen 1:1 umgesetzt, die Bar-Szenen und es ist einfach ganz, die spielen wirklich sehr schön mit dieser Welt und ich fand den auch gut. Es passiert pro Folge echt nicht viel. Also das ist wirklich, also manchmal denke ich, schon wieder vorbei. Das ist ganz schön. Aber ich bin ein ziemlich, also ein relativer Fan so. Also nachdem, wenn man sich so die ganzen Schrott-Star-Wars-Versuche ansieht, die wir erleben mussten, dann ist das eigentlich eine ganz schöne Sache. Mhm.
Also, wenn du, zweite Folge, geht er los und soll also seine Bounty suchen. Wir wissen auch noch nicht, das ist eigentlich auch ganz gut. Wir wissen ja überhaupt nicht, was er sucht. Wir wissen ja nicht, dass er Baby Yoda sucht.
Nee, das wissen wir nur von Twitter.
Er sucht irgendwas, also ich wusste auch nicht, dass Baby Yoda das Bounty ist quasi. Habe ich auch bis jetzt gar nicht mitbekommen gehabt. Und er wird also losgeschickt auf irgendeinen Planeten, fliegt dahin und trifft erstmal diese lustigen Fischkopf-Dinosaurier und wird da angegriffen und wird dann von dem anderen Typen gerettet. Und auch da, du weißt nicht, wer das ist, aber du kennst diese Rasse, die ist schon mal in Star Wars aufgetreten. Ja, der Typ, der ihn da mit den Betäubungspfeilen irgendwie hilft. Und dann muss er erstmal lernen, dieses Pferdchen zu reiten und dann reitet er darüber, diese ganze, wieder eine andere Sorte von Wüstenplanet, das ist eigentlich sehr nett. Und dann kommt er dort an und dann überraschen sie einen mit was Neuem, mit dem Bounty Droid, ja, der halt super designt ist, weil der halt die ganze Zeit nur mit seinen ausgestreckten Armen rumläuft und feuert.
Ja.
Und
der ist fies.
Der fies ist und der sich die ganze Zeit nur selbst zerstören möchte. Und der natürlich aber auch so quasi, wenn er was gegen Baby Yoda hat, direkt auf die Mütze bekommt.
Aha.
Ja? Und da gibt's jeweils eine korrekt ausgeführte Schießerei, wo er einfach sich erst mit seinem kleinen Handgewehr und dann mit dem großen Handgewehr und dann mit dem super fetten Gewehr irgendwie seinen Weg freischießt und den ganzen Widersacher dort umnietet und dann halt Baby Yoda findet. Und Baby Yoda ist so süß.
Ja.
Der ist so verdammt süß.
Baby Yoda ist die Karamellsoße auf einer ohnehin schon süßen Vanilleeis.
Mhm.
Ja. Und es kommen noch ganz viele Sachen, bin jetzt glaube ich auf dem aktuellen Stand. Das ist für mich, passieren noch ganz viele Sachen, die ich wirklich ziemlich flott finde. Also da wirst du auch noch einige schöne Sachen erleben, glaube ich, die dich freuen werden. Und darauf kannst du dich, ich freue mich jetzt schon, weil ich weiß, dass du dich darauf freuen darfst, wenn du das siehst. Und ich glaube, ich guck's auch nochmal.
Juhu.
Ja. Damit wir ein bisschen besser auf dem gleichen Stand sind. Also ja. Einfach, was die, bei mir, was die Erinnerung angeht, bei dir, was den Fortschritt der Folgen angeht.
Ja.
Ja.
Ich denke, ich schaue mir das auch nochmal. Ich hoffe, dass ich einen besseren Tag vom Disney Plus erwische, wo ich irgendwie mehr Pixel abbekomme. ich habe jetzt mal
20 Pixel, tut mir leid.
Ich habe jetzt
keine
mal
Pixel für dich.
Die mittelgroßen Lautsprecher angeschlossen und das ist schon ganz nett. Musik fand ich stellenweise ein bisschen dünn, aber so das Theme und so finde ich eigentlich geht in Ordnung. Und das war auch bisher so, dass die Sachen, die nicht die Hauptmovies sind, halt nicht diese John Williams-Dinge aufgreifen, sondern was anderes musikmäßig machen. Und das ist schon, geht glaube ich in Ordnung, könnte besser sein, geht schon in Ordnung. Was die Produktion angeht mit diesen virtuellen Sets, ich finde, das fällt nicht auf, das fällt nicht negativ auf. Ich finde, abgesehen von diesem einen Landspeeder eigentlich alles sehr okay. Dieser Landspeeder war ehrlich Dreck.
Schon deswegen muss ich mir jetzt die erste Folge nochmal ansehen.
Ja, also dieser gelbe Landspeeder mit dem Droiden drin, einfach direkt in die Müllhalde fahren.
Aha.
Aber sonst sehr nett, du hast die Jawas drin, du hast mal ein bisschen mehr Zeit mit diesem Crawler von den Jawas.
Ja, ja, ja. Viele Einblicke.
Das ist
in Java leben.
Das ist zum Beispiel jetzt auch neu in Star Wars, dass wenn du mal so einen Java wegblastest, dass der in hohem Bogen explodiert. Das ist sehr lustig.
Ich muss echt nochmal sehen, Mensch, ich habe das schon so viel verdrängt wieder. Ich weiß nur so die ganz grobe Handlungslinie, aber so Einzelheiten habe ich offenbar schon wieder verdrängt. Das ist ganz schlimm.
Mhm. Und die Javas sind halt auch kleine Wichser, ne? Die klauen dir dein Zeug und verkaufen es dir dann zurück. Und um das zu erreichen, muss er halt dieses Nashorn erledigen. Ja.
Ja.
Und das ist
das eigentlich ist eine fiese Szene.
Aber fiese, gute Kampfszene und ja. Es führt halt ein, dass der kleine Baby-Yoda halt auch schon die Macht hat und dass das Nashorn einfach hochheben kann. So, ja, nee, lauf mal, du Depp.
Aber ganz erschöpft ist, wenn er das gemacht hat. Mhm. Was der alte Yoda nachher nicht ist. Der macht das mal locker nebenbei. Der holt mal kurz so ein X-Wing-Dings aus dem Sumpf. Aber
der kleine Yoda
Baby-Yoda
ist ja auch klein.
Ich muss ja wieder schlafen. Boah, schnell schläfen. Und dann aber das kommt dann später. Wir wissen dann 900 Jahre später. Nur 900 Jahre später sollte es eine kleine Fingerübung sein, ein Raumschiff aus dem Sumpf rauszupulen. Mhm. Und dann auch fröhlich weiter Luke zu peinigen. Ich weiß, Mandalorian kann man echt, ich habe schon echt Sprachstörung hier. Mandalorian kann man sehr gut sehen, finde ich. Also ich war zuerst überhaupt nicht neugierig, ehrlich gesagt. Und jetzt bin ich ziemlich angefixt und finde es ziemlich gut. Mir gefällt auch in der Tat diese Erzählweise sehr gut. Und was ich erstaunlich finde, dass ich diesen Charakter akzeptiere als Helden. Mhm. Ich hasse solche Sachen normalerweise. Ja, ich habe Boba Fett und so fand ich immer ganz schlimm. Und diese ganzen Behelmten und Nichtmenschen, also alles, was nicht Han Solo war, fand ich immer doof. Und ich habe den erstaunlich schnell akzeptiert als, okay, führ du mich durch die Handlung, kein Problem, mach mal. Mhm. Und das ist für mich so bei mir die größte Überraschung, was mich als introspektiven Menschen angeht, dass ich das zulasse. Du darfst, obwohl ich dein Gesicht nicht sehe, nur deine Stimme und dein Handeln habe. Okay, führe mich durch die Handlung. Klappt.
Das klappt und sie trauen sich auch sozusagen nicht zu erklären, was eigentlich sein Deal ist. Ja. Sie sagen ja nicht, wieso macht er das? Was ist sein Deal mit seinen, mit der Gilde und mit seinen wieso geht er da zum Schmied und lässt sich da irgendwie einen neuen Panzer bauen und
so? Das habe ich bis heute nicht kapiert, ja.
Vielleicht erklären sie es noch, vielleicht auch nicht, ist aber auch egal, weil das trotzdem nur die Atmosphäre aufbaut. Und das, ich bin relativ positiv überrascht. Ich hätte mir vorstellen können, nach vor allem den Filmen 8 und 9, dass sie das ordentlich verbocken. Haben sie aber nicht.
Ja,
und auch die anderen Filme, der Rogue One und der Solo, die sind ja mehr so, naja, Mittel. Und dagegen ist der Mandalorian, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Zumindest jetzt 2 Folgen ist erstaunlich gut gelungen.
Ja, das kann ich, also bei mir ist es diese Haltung, dieser Eindruck auch geblieben tatsächlich. Gerade wenn ich jetzt diesen, ich habe nämlich auch letztens Solo gesehen, so ein paar Ausschnitte mal wieder, so ein paar Szenen, so ein paar Teile, war schwerst angeödet und jetzt, eben wie gesagt, gestern habe ich dann versucht, diesen Rise of Skywalker zu sehen. Und Mann, ey, ich werde es nochmal versuchen, morgen vielleicht, den am Stück zu sehen. Aber ich habe den angemacht und war also von Sekunde 1 an angeödet. Und bei Mandalorian war ich von Sekunde 1 an interessiert und bin es bis heute. Und das ist wirklich eine gute Leistung. Mhm. Also mir gefällt der wirklich ausgesprochen gut. Und der ist schon ganz groß im Star Wars Herzen verankert jetzt. Da bleiben wir dran.
Ja, ansonsten auf Disney Plus kann ich noch, habe ich ein paar Folgen geguckt von der Imagineering Story. Das ist so die Geschichte, so Doku über die Disney Parks.
Ah.
Und die ist auch gar nicht schlecht. Die ist sogar, Achtung, Trommelwirbel, kritisiert einige Entscheidungen von Disney in der Vergangenheit. Mhm. Auf Disney. Und die erzählen halt so ein bisschen, wie die Entwicklung der Parks gelaufen ist, was sie da an Engineering reingesteckt haben, wie die verschiedenen Parks in USA, Kalifornien, dann in Florida, dann in Japan, dann in Frankreich entstanden sind.
Ah, ja.
Und das Personal von damals. Und das ist eigentlich ganz interessant. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man noch nie in so einem Park drin war. Weißt du wahrscheinlich nicht, oder?
Doch, ich war in Frankreich.
Warst in Frankreich?
In Paris, ja. Mhm. Damals noch, wie hieß es? Damals noch Euro Disney.
Genau.
Mhm.
Und also an sich geben mir solche Theme Parks sehr wenig, weil ich bin jetzt auch nicht der größte Achterbahn-Fan oder sowas. Aber dieser Disney Park in Florida und in Paris, die fand ich sehr, sehr gut. Also das war zwar auch teuer, aber das fand ich, hat sich gelohnt. Das war ein sehr schöner Tag irgendwie, weil du siehst halt wirklich, jedes Detail ist da durchdacht und da hat sich jemand Mühe gegeben und es sieht fantastisch aus deinem Blickwinkel von der Straße und von, wenn du halt in so einer Warteschlange bist, die geben dir immer irgendwas zum Angucken, irgendwas passiert, irgendwas hörst du, irgendwas ist da immer sehr, sehr hübsch gemacht und das siehst du halt in der Doku so ein bisschen, wieso das so ist und was sie sich da für Mühe gegeben. Ja. Und das ist ganz gut anzuschauen.
Das wäre eigentlich fällt mir gerade ein schöner Sprechkabinen-Ausflugsort mal. Das ist, wie ist es inzwischen? Disneyland Paris? Fluch des Buddelschip. Disneyland Paris wäre ein schöner Ausflug für die Sprechkabine und da möchte ich mal wieder hin. Also ich war damals kurz nach der Eröffnung da, irgendwie Mitte der 90er, Anfang Mitte der 90er. Und das war toll. Wir wohnten im Hotel Cheyenne, glaube ich, so ein Western-Hotel. Hatten jede Menge Behrensen-Produkte dabei und sind dann da, ich glaube, 2-3 Tage durch diesen Park getapert und sind mit dem Bus aus Schleswig-Holstein angereist, was eine echte Tortur war, was sehr, sehr weit war. Aber es hat sich voll gelohnt. Das war ein ganz schönes Ding und mein Lieblingsding, habe ich, glaube ich, hier schon gesagt, war dieses ganz beschauliche It's a Small World, hieß das, glaube ich. Ich glaube, so eine Bootsfahrt oder so.
Grauenhaft.
Ich liebe es bis heute.
Das sind die zwei Pole. It's a Small World. Entweder Liebe oder Hass. Ich bin bei Hass. Es ist wirklich...
Bei mir ist es große Liebe.
Furchtbar, grauenerregend.
Totaler Kitsch, aber ich liebe
diese
es.
Diese kitschige Drecksscheiße.
Nein, aber, ich habe es sehr geliebt.
Das sagen die auch in der Dokumentation. Entweder Liebe oder Hass.
Ja,
und
ja.
Der Komponist von diesem Song entschuldigt sich auch dafür.
It's a small world. Ja, ja das fand ich. Ich fand das wirklich sehr, sehr schön. Und aber ich mag so beschauliche Sachen sowieso. Ich bin ein großer Fan der beschaulichen Parkattraktionen. Aber ich bin auch ein Riesenfan im Hansapark Sirksdorf in meiner Heimat, wo ich mal gearbeitet habe nach dem Abitur. Da gibt's auch so eine Blumenmeerfahrt. Das ist das Langsamste, was man sich vorstellen kann. Also wirklich, man muss sich, wenn man einsteigt und wieder aussteigt, muss man sich zwischendurch immer rasieren. Man eiert da ganz langsam mit so komischen Booten, die ganz, ganz sanft paukeln durch so einen Kanal und fährt so einfach nur durch so ein Blumenbeet einfach praktisch durch. Und, aber das liebe ich sehr. Das ist mein Hauptding. Das, alles andere kann ich nicht machen in diesem Park, aber diese Blumenmeerfahrt, die mache ich immer.
Mhm. Ja. In Disney Paris war ich mit, da war eine Einheimische dabei, das war die, die so ein Dauerticket hatte, die da während ihrer Schulzeit dort immer zu Disney Paris zum Abhängen gegangen ist. Mhm. So wie andere Leute ins Einkaufszentrum gehen, ist die halt in Disney Paris abgehangen mit der Jahreskarte.
Sehr stilvoll.
Und
so wie ich im Deutschen Museum rumhänge.
Die hat gesagt, also ich habe gesagt, ich mag eigentlich keine Achterbahnen so. Also, weißt du, die Westernbahn, das geht noch so. Ohne über Kopf und so, aber so richtige Achterbahn ist mir zu viel, möchte ich nicht haben. Und die spricht schon Deutsch, aber ich weiß nicht, ob das so ein Verstehen von Deutsch so ein Problem ist oder also auf jeden Fall, ich kann zu schlecht Französisch, um zu sagen, dass ich keine Achterbahn mag, wo ich auf dem Kopf stehe. Und hat sie gesagt, nee, Space Mountain ist voll gut. Also Space Mountain 2. Und ja, da bin ich mal Achterbahn gefahren, unfreiwillig.
Aber war schlimm.
Ich habe es überlebt. Es war weniger schlimm, als ich befürchtet habe. Und tatsächlich ist da diese Achterbahn in der Dunkelheit ganz beeindruckend, weil du nicht siehst, was du gleich vor dir hast.
Wo dein Kopf gerade gegenknallt.
Es gibt irgendwo im Internet gibt's Videos, wo irgendwie die Achterbahn kaputt ist und die Fahrgäste aus der stehenden Achterbahn rausgerettet Halle. Werden müssen und dann machen sie das Licht in dieser Halle an.
Ja.
Und dann siehst du halt, wie diese Achterbahn einfach komplett verschlungen durch diesen Raum fährt und
ja.
Das ist gruselig, ja.
Ein bisschen.
Aber erzählen sie auch in der Doku, in dem Imagineering Story auf Disney Plus, wie sie, eigentlich ganz interessant, wie sie teilweise halt zum Beispiel sich eine Liftanlage von einer Liftbaufirma bauen lassen. Ich weiß nicht mehr, welcher Ride das war, aber sowas, dass wir jetzt halt so eine Liftbaufirma hingehen und sagen, okay, baut uns bitte einen Lift, aber einen, der abstürzen kann. Und dann sagt die Liftfirma, das machen wir nicht normalerweise. Aber ja, das ist natürlich eine Herausforderung.
Das ist nicht so ganz unserer Geschäftsphilosophie. Sie werden das vielleicht verstehen. Wie mache ich das klar, was Lift bedeutet?
Ja. Aber halt einen Lift zu bauen, der kontrolliert abstürzen kann.
Ja.
Ne? Also so ein Freefall Tower ist das dann. Der ist nicht, ich glaube, der ist nicht in Paris, aber der ist irgendwo anders.
Mhm.
Und das ist eigentlich ganz nett. Und man muss ja auch nicht unbedingt in diesen Disney-Hotels bleiben, in Paris zumindest. Und in, musst du eigentlich gar nicht, ne? Also das, weil
das ist nett.
Das ist vielleicht nett, aber das erhöht ganz erheblich den Preisaufwand.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Also die Tickets, die waren zumindest als ich dort war, die waren schon ein bisschen schmerzhaft, aber es ging schon. Das war so, weiß nicht, 60 oder 80 Euro oder sowas. Das ist schon teuer, aber ist okay. Das ist das irgendwie wert.
Ja.
Und das Hotel, Ich weiß es nicht. Also ich hatte immer den Eindruck, dass wenn du so einen geplanten Trip nach Disneyland machst, dass du dich einfach scheckig zahlst.
Ja, aber das, also uns war das damals egal. Wir hatten auch nicht viel Geld als Jungschüler oder als gerade noch Schüler. Aber das war natürlich insgesamt einfach so ein 3 Tage Abenteuer mit 3 Kumpels und das gehört einfach dazu. Es wäre nicht dasselbe gewesen, wenn wir es irgendwie außerhalb gewohnt hätten oder so.
Wenn du mehrere Tage machst, ist es vielleicht nochmal anders. Ich war jeweils für nur einen Tag.
Ja.
Und da schaffst du nicht alles, aber ist auch okay. Mhm. Wenn du allerdings jetzt sagst, das kann man natürlich auch machen, in Florida und Kalifornien sind halt jetzt noch weitere Parks angeschlossen. Dann hast du halt noch ein Universal oder ein Warner Brothers oder irgendeine andere Tour noch drumrum.
Mhm.
Und dann bist du halt im besten Fall aus Sicht von Disney bist du halt eine Woche und gibst halt Tausende von Dollar aus.
Gut, das möchte ich jetzt nicht. Und das wäre es mir auch nicht wert. Aber so ein paar Euro waren damals, damals noch Mark.
Das war noch Mark, ja.
Ja.
Sagt aber auch der Chef in der Doku, der Michael Eisner, dass sie sich da verschätzt haben bei Euro Disney und deswegen lief das anfangs so schlecht, wie viel sie den Europäern dafür abnehmen können. Das ist hier, und sie hätten auch wahrscheinlich, sagen sie, hätten sie damals nicht die Hotels mitbauen sollen. Also was damals das Geld verschlungen hat, was dann gefehlt hat und deswegen war das Ding die ganze Zeit an der Grenze zur Pleite, sei halt gewesen, dass sie da Hotels hingebaut haben, die niemand haben wollte. Weil man kann auch viel schöner in Paris wohnen als dort im Euro Disney Hotel.
Und ich weiß nicht, wie weit ist denn das Paris?
Das ist so Endstation S-Bahn.
So nah, ist das so nah gewesen? Ja, ich weiß es echt überhaupt nicht mehr. Wir sind auch nicht durch Paris gefahren, also jedenfalls nicht nach Paris, sondern halt irgendwie im Bus dann ausgespuckt worden und deswegen, ist das so nah?
Ja, ja. Das ist so ein Regionalexpress irgendwie eine halbe Stunde, 40 Minuten mit diesem Regionalexpress raus und das geht schon. Also da bist du noch außerhalb dieses Pariser Rings, ich weiß nicht, wie der heißt. Namen vergessen, aber das ist schon relativ nah. Also wenn du das mit einem Paris-Trip verknüpfst, dann machst du halt am besten dein Hotel in Paris und fährst dann da einen Tag raus und gut ist. Und da sagen sie, da haben sie sich verschätzt. Die haben nicht vorher nicht gewusst, dass die Leute die Europäer, die Franzosen, wie auch immer, dass die halt vielleicht lieber mal so nur einen Tagestrip machen und dann halt nicht 500.000 Mark für ein Hotel zahlen, sondern halt da nur einen Tagestrip hinmachen, was völlig in Ordnung ist.
Dass Paris auch ein Wert an sich sein könnte. Mhm. Nein, wir haben uns dann noch die Zeit ein bisschen in Paris totgeschlagen. Ja, ging dann auch schon. Ja, mein Gott. Ach, natürlich ist es nicht im Vergleich zu einem Disney-Park, aber es war okay. Ja. Was ist denn hier los?
Was ist da los?
Lautes Gerumpel auf der Straße.
Okay.
Banausen, Rabauken fahren da lang, glaube ich. Rabaukenbanausen. Und aber da müsste man eigentlich mal wieder hin. Also darauf hätte ich tatsächlich Lust. Natürlich ist es immer gefährlich, in meinem Leben war das eine legendäre Fahrt. Ja, das war wirklich Euro Disney. Das waren 3 Tage, die reiner Wahnsinn waren. Also wir waren immer so leicht angetüdelt, haben uns irgendwie am ersten Tag, weil wir unsere Kamera vergessen haben, Entschuldigung, jetzt nochmal, eine Kamera von so 3 Mädels geliehen, die dann 3 Tage lang keine Kamera hatten. Und wir haben dann 3 Tage mit dieser Kamera rumfotografiert und am letzten Tag haben die den dann zurückgegeben. Mhm. Und ich habe ein sehr schlechtes Gewissen gehabt. Das war jetzt schon so eine richtig legendäre Fahrt. Also das war schön. Möchte eigentlich wieder machen. Wird natürlich niemals dasselbe sein. Jetzt sind wir erwachsen. Jetzt.
Sprich nur für dich, bitte.
Ich bin erwachsen. Ich bin ein alter Mann und die Menschen werden sagen, ist das nicht der Yoda? Und Yoda ist anders. Die gleiche Welt.
Nee, du bist eigentlich mehr Han Solo.
Ja, aber auch so grau wie er jetzt. Mhm. Ja. Und so grau wie ein Tapir an der Seite. Das wäre ein netter Auszug. Machen wir mal. Schreiben wir mal fest, schreiben wir mal hin. Nach ganz viel, wenn man wieder reisen darf und ganz viele Dinge werden wir noch reisen müssen. Wenn man wieder in Biergärten gehen darf, wird gut.
Ja, leider haben die Bekannten in Paris ihr Haus verkauft.
Ja, da hätten sie erst fragen sollen vielleicht. Vielleicht eine nette Sache gewesen, mal kurz zu fragen. Braucht ihr das noch? Timo, brauchst du das Haus noch?
Das wäre schon echt gut gewesen. Also das war so ein Haus im Vorort von Paris. Also technically nicht mehr ganz Paris, aber eigentlich schon. Mhm. So 10 Minuten von dieser Regionalbahn weg. Und halt in einer kleinen, ruhigen Straße, so eine Doppelhaushälfte, aber halt Altbau-Doppelhaushälfte, so geziegelt. Mhm. Und so einen riesigen, also nicht riesig, aber ein reasonably sized Backyard, so ein Garten hinten mit einem Goldfischteich und so einem Tischchen mit Käse und Brot drauf. Oder war immer Käse und Brot.
Ja, natürlich.
Weißt du, du kommst nach Hause,
ist Käse kann sie und gar Brot nicht drauf. Ja, klar.
Gehst du morgens, stehst du auf, setzt dich dahin, Käse und Brot.
Ein Füllhorn, ja.
Immer Kaffee. Und, ja, so gut. Aha. Und dieses Haus war halt relativ schmal. Also es war halt, das Haus war eigentlich normal groß, aber es war nur die Hälfte davon. Aha. Aha. Und das war alt und hatte so ein Gasherd und es hatte so ein Wohnzimmer mit so alten Möbeln drin und das war sehr toll. Haben sie aber verkauft und sind stattdessen nach Südfrankreich in die Sonne gezogen.
Ist auch in Ordnung.
Nachvollziehbar.
Man kann das nachvollziehen. Ja.
Und dort haben sie jetzt einen ernsthaft riesigen Garten. Aha. Und dieses Haus in der Nähe von Nizza. Immer schön, immer Sonne, immer, aber kein Disneyland.
Naja gut, darauf würde ich vielleicht verzichten können.
Nur immer diese viele Sonne und den Strand.
Grauenhaft.
Und immer noch permanent Brot und Käse.
Das haben sie mitgenommen. Brot und Käse nehmen wir mit. Okay, nehmen wir das mit.
Und den Wein. Und
ja.
Das ist schon sehr nett dort. Also kann ich beides sehr empfehlen, sowohl Paris als auch Südfrankreich. Ich bin da mal, habe ich wahrscheinlich hier auch erzählt, ich bin da mal von diesem Haus in Nizza, bin ich dann weggefahren Richtung Italien.
Das hast du, glaube ich, erzählt, ja.
Und wenn man da diese Küstenstraße von Nizza nach Italien fährt, da sind da sind ungefähr 3 Millionen Villen dazwischen und du kannst durch diese Villenviertel fahren und so ein bisschen auf die Küste runter gucken und
schrecklich.
Dich fragen so, wieso ist das nicht meine Villa?
Ja, wenigstens eine. Ich würde mich mit einer begnügen.
Ja, ja. Und das ist sehr nett dort.
Ja, da war ich noch nie verrückterweise. Das muss auch mal nachgeholt werden. Wenn man wieder reisen darf. Ich habe jetzt ja eine riesen Liste mit Dinge, die ich machen werde, wenn man wieder reisen darf, wenn man wieder Dinge machen darf. Und da gehört einiges dazu. Und vielleicht auch Frankreich.
Ja.
Ja. Gut. Ja. Also bricht mein Heuschnupfen hier durch, ja.
Ja, sowas wollen wir gar nicht haben. Heuschnupfen und,
nein,
und doofe Viren in der Nase soll wegbleiben. Wir verabschieden uns mal vorerst.
Ja, wir gucken jetzt nochmal den Mandalorian.
Nicht also ohne euch noch ein bisschen Appetit zu machen, auf was Leckeres zu essen.
Wie?
Überlegt euch mal, was hättet ihr jetzt gerne?
Döner?
So ein Dönerburger. Mit
dem Teufel zu gehen, wenn es sich nicht auf Öner reiben würde. Dönerburger, der sah schon sehr, sehr gut aus.
Dönerburger wäre jetzt was.
Ich baue mal so einen nach.
Ist das denn verboten, wenn der Dönerladen jetzt wegen Corona geschlossen hat? Dass man dort einbricht und sich selber einen macht.
Nein, das wird sicherlich mit Wohlwollen betrachtet. Mein Dönerladen hat doch wieder auf.
Ich lege einfach 5 Euro hin,
ja.
Bastel mir selber einen Dönerburger.
Gruß, Tee, Punkt.
Und geh wieder. Okay. Und das zerbrochene Fenster kann man auch mit Tesa zukleben.
Ja, das ist völlig okay.
Gut.
Ich glaube, das wird wirklich nachsichtig behandelt. Und Wer macht das nicht? Ich meine, du musst ja gar nicht zukleben, du kannst gleich auflassen für den nächsten.
Das ist, yeah! Eben. Sehen Sie, das ist eine komplette Win-Win-Situation.
Ja, ja.
Danke fürs Zuhören.
Ja, ja, hat mich gefreut, hier mal wieder Telecasting zu machen.
Guten Appetit.
Allzeit guten Appetit und bleibt uns gewogen. Und jetzt kommt wieder dieser väterliche Tonfall. Bis nächste Woche bestimmt. Auf Wiederhörnchen.